Alper, Lenny, was ist das witzigste, lustigste Video oder der witzigste und lustigste Film, den ihr jemals gesehen habt? Weil ich habe vorletzte Woche ein Video geschaut und ursprünglich kenne ich dieses Format von dir, Alper, und die bringen gerade quasi diese Folgen so remastered noch mal auf YouTube hoch. Und ich habe da ein Video gesehen und ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so doll gelacht wie bei diesem Video.
Also, okay, ich bin gerade überfordert. Also, das waren viele Fragen auf einmal.
Ja, also, aber wir reden wirklich von Video und nicht Film.
Das ist egal. Also, das, was dir so als erstes in den Kopf schießt.
Also,
schieß los.
Also, das Ding ist, ich bin dafür bekannt, dass ich zu jedem Video, das ich herausfinde, sage, das ist das lustigste Video im ganzen Internet. Aber
so
also,
schnell
oder du hast geweint.
Genau, oder ich habe geweint. Aber ganz, ganz oben auf dem ersten Treppchen mit bestimmt 10.000 anderen Videos ist nicht so tief, Rüdiger. Keine Kapriolen. Das
hast du schon mal im Podcast erzählt.
Das ist eines der lustigsten Videos aller Zeiten. Also da lege ich meine Hand für ins Feuer, das kriegt mich jedes Mal.
Was ist nicht so tief, Rüdiger?
Das ist, jetzt deutsche Memes erklären. Das ist so ein Modell, so ein Video von einem Modellflugzeugbetreiber. Und
der lässt jemand anderes an Steuer.
Genau, aber er redet die ganze Zeit rein und er sagt die ganze Zeit, nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief, Rüdiger.
Ich kenn's,
das ist kein Kapriolen, das war kein Meter und sowas. Und er will eben die ganze Zeit eigentlich so die Fernbedienung abnehmen und das ist wahnsinnig witzig.
Okay, du hast ein Meme genannt, dann das erste, woran ich denken musste, war die nackte Kanone.
Ach, der ist auch schon.
Und Anchorman, so die beiden.
Das verstehe ich nicht.
Ich verstehe auch nicht dein Anchorman-Hate, werde ich niemals verstehen.
Doch, diese Prügelszene ist schon wahnsinnig witzig.
Ich liebe Anchorman und ich liebe die nackte Kanone über alles. Und jedes Mal, wenn ich den sehe, fällt mir immer wieder auf, dass ich mich nicht dagegen wehren kann, mich da jedes Mal kaputt zu lachen.
Ich finde auch die anderen beiden Teile, die machen da auch, also finde ich
genauso
auch
immer noch witzig.
Ich habe aber eine Sache, die wirst du auch lieben und vielleicht wirst du noch mal umschwenken.
Was ist, du hast irgendwas von einem Format gesprochen, dass ich ins was gemacht habe oder was?
Nee, dass du mir mal vorgestellt hast. Ich kannte das
bis
zu dem Zeitpunkt.
Achso, ich dachte, das wäre von mir gewesen. Ich hätte es mal gemacht.
Also, wenn du das gemacht hättest, dann ja.
Was denn? Jetzt, okay, schieß los.
Kenny vs. Benny.
Ja.
Die haben vor kurzem auf ihrem YouTube-Kanal Who Can Blow the Biggest Fart? Also, wer kann den krassesten Furz rauslassen?
Mit dem höchsten Methanwert, ja, ist meine Lieblingsfolge.
Haben die in einem 4K-Remaster
auf YouTube lassen.
Das allein ist schon witzig, weil die das war ja Anfang der 2000er, als das rauskam. Und die Produktionsqualität ist jetzt nicht so gut, dass das so ein 4K-Remaster irgendwie was bringt.
Ein herzliches Willkommen an alle Millennials da draußen. Jeder, der sich Gen Z nennt oder Gen Alpha, was ja jetzt sogar das nächste ist danach, soweit ich weiß, können jetzt ruhig mal die Lauscher aufsperren, weil jetzt kommt Millennial-Wissen direkt in eure Birnen hinein. Jetzt
furzt Alper.
Ja.
Aber
Kenny versus, also als ich, guck mal, Leute in meinem Alter, die in Deutschland aufgewachsen sind, sind irgendwann in Berührung gekommen mit einer ProSieben-Serie, die recht bekannt war, nämlich Elton vs. Simon. Und Elton vs. Simon ist eine tolle Show. Ich finde Simon Gosian auch wahnsinnig sympathisch, muss ich immer noch sagen. Und das ist einfach eine Show gewesen, in der es irgendwie einen Wettbewerb gab. Also jede Folge war ein anderer Wettbewerb. Wer kann am meisten abnehmen zum Beispiel? Und dann hatten die irgendwie dann eine gewisse Zeit, sagen wir eine Woche oder sowas. Und dann haben die halt unterschiedliche Mittel probiert. Und dann wurde am Ende halt gewogen. Und der Verlierer musste immer eine Bestrafung machen. Ein ganz simples Prinzip. Und in meinem Alter haben das wirklich sehr, sehr viele Leute geguckt und auch hart abgefeiert. Bis man irgendwann drauf gekommen ist, Moment mal, das ist ja eigentlich auch nur eine Kopie von einer kanadischen Show, nämlich Kenny vs. Benny. Und die allerersten Folgen von Elton vs. Simon waren sogar teilweise wirklich 1:1 abgekupfert.
Erinnert so ein bisschen an Stromberg, was ja auch eine 1:1 Kopie
von Wobei sich auch war. Elton vs. Simon irgendwann eine eigene Richtung entwickelt hat. Und dann
so wie Stromberg auch.
Ja, und Elton vs. Simon hat da irgendwann auch, glaube ich, das im Studio, so ein Studioformat draus gemacht, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Aber Kenny vs. Benny war einfach so irre. Also, die sind wirklich hart an die Grenzen.
Also, ich kenne das, glaube ich, weil, um jetzt wieder die Gen Z abzuholen, auf TikTok gehen die jetzt auch gerade wieder so ein paar einzelne Clips von denen hoch, weil das ist doch das, wo die beiden auf der Couch anfangs gesessen haben.
Ja,
und die haben sich die absurdeste Frage aller Zeiten gestellt. Und
was
dann,
meinst du, welche absurde Frage?
Ja, so zum Beispiel hier mit dem Furz zum Beispiel. So, wer kann lauter furzen und sowas?
Nee, es war nicht lauter. Es war
Who can blow the biggest fart?
Höchster Methangehalt.
Ach, der okay.
Ja, und irgendwann, also das ist halt, das Lustige ist halt, Spenny ist so ein sehr neurotischer Typ, während Kenny halt so ein richtiger Lebemann ist, der komplett ja, auch bescheißt bis zum geht nicht mehr. Und auch viele Folgen, also der gewinnt eh gefühlt 80-90% aller Folgen. Und mindestens die Hälfte, wenn nicht viel mehr davon sind, auch einfach, weil es hart geschummelt ist.
Das ist auch so der Gegenentwurf zu so einem cleanen Studio-Fernsehformat.
Ja, es ist sehr, sehr rough.
Und, also, war das von MTV?
Nee. Also, nee, das war auch irgendwie kanadisch. Frag mich nicht genau. Aber es war super erfolgreich und krass, dass du das nochmal aufgebracht hast. Ich habe früher.
Wie gesagt, vor 3 Wochen haben die den 4K-Remaster da hochgeladen und ich habe den gesehen. Und ich habe mal ein paar Videos von denen vor Jahren angeschaut, nachdem du das mal erzählt hattest. Und dann habe ich das nochmal geschaut. Und also mich hat es wirklich verrissen. Ja, meine Freundin ist aus dem Nebenzimmer durch 2 Türen durchgekommen und hat gefragt, ob alles okay ist.
Ja, aber du
hatte danach solchen Muskelkater.
Du hast auch die beste Folge gesehen. Ja, du hast die beste Folge gesehen. Okay, also wirklich, die ist herrlich, weil irgendwann, also erstmal, Kenny ist halt. Kenny ist ein Tier, so ein richtiges, eher so ein Tier als ein Mensch und furzt eh auch die ganze Zeit und er macht halt Spencer total fertig. Also, die haben so ein Methanmessgerät, das sie so um den Hals die ganze Zeit tragen. Jedes Mal, wenn sie furzen, dann halten die sich das an den Hintern und messen den Methangehalt ihres Furzes und Kenny macht ihn halt total fertig. Spenny ist mega frustriert. Auf jeden Fall, irgendwann entwickelt Kenny FART, Flatulence Assistance Rectal Tubing nennt er das. Und das ist einfach nur ein elendig langer Schlauch, den er sich ins Rektum einführt und dann einfach pustet. Und dann quasi die Luft, die er reingepustet hat, wieder hinausfurzt. Boah, gut. Also, tschüss wie gesagt, an alle, die gerade zuhören oder gerade am Essen sind. Es tut mir leid.
Das Video ist genauso witzig, wie es teilweise eklig ist.
Ja, es ist aber auch so Mediengeschichte. Es ist Kult, wirklich.
Der hat dann auch so ein. Er sieht fast aus manchmal wie Gollum in diesem Video, weil er einfach so einen komischen Stofffetzen anhat und aussieht wie so ein. Das sieht aus wie so ein Baby-Lätzchen oder sowas.
Ja. Das ist. Auf jeden Fall steht er dann irgendwann auf der Treppe und hat halt vorher FART benutzt und bringt halt so einen Furz raus, der halt so unfassbar lang und laut ist. Und der hört einfach nicht auf. Das ist wirklich der lauteste, längste Furz, den ich je, weil er einfach sogar irgendwann angefangen hat, mit so einer Luftpumpe sich Luft ins Rektum dann über FART zu bringen. Und er misst das dann nicht mehr. Und Spenny sagt jetzt so, das ist doch nicht mehr menschlich, das ist doch gar nicht möglich.
Er misst es nicht mal.
Ja. Und Kenny hat die ganze Zeit so getan, als wäre sein Geheimnis das Chili von seiner Mutter, das er sich extra hat kochen lassen. Aber das war der gewiefte Plan dahinter. Er hat da so ein Mittel reingemacht gegen Blähungen und selber halt nie davon gegessen. Und Spenny sagt halt, boah, irgendwie muss ich gegen Kenny gewinnen und frisst dann heimlich von dem Chili von Kenny, weil er denkt, das wäre Kennys geheimes Mittel. Ja, und verliert dann natürlich jegliche Furzqualität. Übrigens auch dieser laute Furz, dieser lange Furz, der über FART gemacht wurde, der hat kein Methangehalt. Es ist ja nur Luft, es ist ja nur Atemluft.
Das war einfach nur, um zu flexen.
Ja, wie sind wir jetzt auf das Thema
gekommen? Aber,
danke, Jonas.
Dankeschön. Aber muss ich jetzt ja auch so die Magie zerstören wie bei Joko und Klaas und ist es geskriptet wahrscheinlich, oder?
Das ist, also, boah, da wurde wirklich viel drüber diskutiert. Ich habe die Folgen teilweise 10-12 Mal gesehen und ich behaupte, da wurde relativ wenig geskriptet, aber bestimmt wurden Momente ein bisschen inszeniert.
Aber ganz ehrlich, selbst wenn das geskriptet ist, das ist Peak-Comedy.
Also
übrigens Comedy Central.
Ah, okay, das ergibt Sinn.
Ja, ja.
Ich muss ja auch sagen, ich bin ein riesiger Fan von hier intellektuellem Humor und
ja, das ist Kenny, was bei dir ist das nicht.
Nee. Auch mal so elaborierten Seitenhieben und sowas. Aber ich bin trotzdem der Meinung, Fürze sind schon auch immer noch unfassbar witzig. Es gibt zum Beispiel
Transzendental, oder wie das Wort heißt, also durch jegliche Kulturen und durch die gesamte Geschichte.
Und in fast jedem Robert Eggers-Film.
Ja, das stimmt.
Und es gibt so Bo Burnham, wirklich ein Master der Comedy, der auch wirklich sehr viele gute Gags gemacht hat. Der hat ein Comedy-Special, Make Happy. Und er hat auch so einen Meta-Gag über Fürze gemacht. Und tatsächlich war der eigentliche Furz, den er dann so drin hatte, habe ich am meisten gedacht in dem gesamten Comedy-Special. Ja. Da bin ich wirklich so, holt mich leider immer noch am meisten ab.
Ja, absolut. Also mich erinnert das auch so ein bisschen an Bruder vor Luder. Ich habe mich gerade noch mal sehr viel mit deutschen Komödien beschäftigt, weil wir demnächst vielleicht ein Video rausbringen mit schlechten deutschen Komödien, wo wir das mal so ein bisschen zusammentragen. Ich musste auch noch mal dran denken an diese Szene in Bruder vor Luder, in der wirklich die gesamte Szene sich nur darum dreht. Und das ist so der gesamte Quell der Comedy. Es ist übrigens der Lochis-Film von Heiko und Roman Lochis.
Mittlerweile Hero heißen die.
Ganz genau.
Also Heiko und Roman, also
die haben, Hero. Ja. Und die haben halt mit Konstantin-Filmen im Studio für die wirklich schlimmsten ihrer 10-jährigen Fans. Haben die. Und ich mag Heiko und Roman Lochmann sau gern. Das sind sau nette Typen. Aber der Film ist halt wirklich miserabel. Und da gibt es auch diese eine Szene, in der der gesamte Gag nur daraus besteht, dass Heiko oder Roman, ich weiß gerade nicht, wer von den beiden, Heiko, glaube ich, Heiko Dünnpfiff hat bei einem Date. Das Ende der Geschichte.
Und da hast du heftig gelacht?
Und da habe ich, ja, da habe ich so sehr gelacht, dass ich mir in die Hose geschissen habe. Und zwar ohne F-A-R-T.
Schön, ja, schön, dass wir heute hier so zusammengekommen sind.
Geistigen Dünnschiss.
Man kann nicht über Kenny versus Benny reden, ohne in wirklich in niveaulose Gefilde abzutauchen. Aber es ist
hab ich mir schon gedacht.
So. Du hast, ich finde gut, dass du heute die, hier die Grenzen des Podcasts schon mal so ausgelotet hast und mal geguckt hast, was heute möglich ist.
Ausgekotet. Ich habe die, Folge, wer kann lauter, schlimmer, größer, besser furzen, habe ich, glaube ich, so 12-mal oder so gesehen. Sehr
ja,
oft.
Noch nicht im 4K-Remaster.
Das muss ich wirklich nachholen, ja.
Glaub, ich werde es auch tun. Ich
glaube, sie wurden wirklich von so Filmrestaurateuren wirklich so in Kleinstarbeit.
Von Peter Jackson.
Genau, von den Leuten, die gerade gesagt haben, von Peter Jackson, der dann hier die Beatles gemacht hat und danach macht ja. Der Kenny vs. Penny.
Zeichnet so, so Frame für Frame das F-A-R-T nach, das so eingeblendet wird. Ja.
Ja. Finde ich gut.
Auf jeden Fall.
Ja, ich finde, das ist ja ein schöner Anfang, den wir gefunden haben. Aber jetzt kommt erstmal das Intro.
Mhm. Wow. Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Ja, wir sprechen heute nicht nur über Fürze, sondern wir haben auch ein paar Ankündigungen und Infos zu House of the Dragon, weil das ja hier auf diesem Kanal groß ist, würde ich mal behaupten. Außerdem sprechen wir über drei große Starts diese Woche. Unter anderem um das Ende einer großen Actionreihe, den ersten Film der Tochter von M. Night Shyamalan und einer neuen Hoffnung für das Star Wars-Universum? Fragezeichen.
Ich möchte noch mal auf das Kenny vs. Benny-Thema zurück. Eine Sache will ich noch erzählen. Das ist nicht mein Scherz. Das ist nicht mein Scherz. Nee, das fällt mir gerade noch rein. Kenny Hotz hat nach, also als Kenny vs. Benny durch war, nach Jahren, waren die, ja, die waren so medium erfolgreich. Benny hat ganz, ganz viele, teils furchtbare Serien gemacht. Ich war ja wirklich früher großer Fan, hab das alles trotzdem noch geguckt. Die Sachen von Spencer Rice, Spencer Rice waren teilweise ganz, ganz furchtbar und schrecklich. Der hat so eine halbdokumentarische, seltsame Comedy-Show über einen Masturbationssüchtigen gemacht, die ganz weird ist.
Okay.
Und Kenny hat eine Show entwickelt und geschrieben, die hieß Testies. Und die hat eine geniale Grundidee. Und die war auch witzig, wurde aber nach so nach einer Staffel oder so, wurde die relativ schnell wieder abgesetzt. Und ich ist auch nicht unbedingt empfehlenswert, die zu gucken, aber ich spoilere jetzt auch die allererste Folge davon. Da geht es nämlich darum, es gibt zwei Typen, die in einer WG zusammen wohnen, beide ziemliche Loser sind, also so Slacker-Typen, die nichts irgendwie gerissen bekommen. Und beide sind sogenannte Testees. Das ist natürlich ein, also Test-Subjects, aber ist natürlich auch ein Wortspiel zu Testicles. Und auf jeden Fall, das sind Versuchskaninchen für so ein hochfuturistisches Pharmaunternehmen. Und in der ersten Folge wird einer von denen schwanger. Also er nimmt so ein Medikament und wird schwanger und entwickelt so einen richtigen Bauch. Und
so wie bei Junior.
So wie bei Junior ähnlich, genau. Und die beiden, die halt so eine sehr schwierige Freundschaft auch zueinander haben, sehr gehässig zueinander sind, finden so zueinander und beschließen dann irgendwann auch gegen Ende, das ist so richtig sentimental und schön, beschließen dann beide, das Kind gemeinsam aufzuziehen. Und die Pointe der Folge ist
Furz?
Essen-Furz. Die sind gerade bei der Geburt und er will das und es liegt in den Wehen und er will gerade das Kind halt herauspressen. Das ist halt ein so gigantischer Furz. Dann siehst du auch in der Totale die Toronto, so die Stadt. Und dann gehen so wirklich die Lichter aus an den Hochhäusern und so. Weil es der gigantischste Furz ist in der Menschheitsgeschichte. Ja, das waren. Jetzt sind wir durch mit dem
Thema. Das wird unser letztes Video sein bei CSB. Die 10 krassesten Fürze in Filmen.
Ja, das behalten wir uns vor. Falls wir irgendwann mal dicht machen den Laden, wird das unser letztes Special.
Ja, die 8. Staffel von Game of Thrones war ja auch so ein bisschen ein Furz.
Ja, definitiv.
Aber die 1. Staffel von House of the Dragon?
Ja.
Nicht.
Nee, die war kein Furz.
Ja, und.
Wobei wir da auch die Diskussion hatten, ob Viserys nicht einmal furzt, falls du dich erinnerst.
Ach, jetzt, wo du es sagst, stimmt.
Ja, ja.
Ja, werden da viele interessante Diskussionen.
Ich habe die Staffel jetzt nochmal geguckt und ich bin mir nicht mehr so sicher.
Ja.
Find's aber immer noch völlig irre, dass du immer noch denkst, diese Sexszene zwischen Damon und Rhaenyra.
Die hatten Sex. Die Leute haben das bestätigt. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Ich finde das
völlig irre, diesen Gedanken. Aber ja. Auf jeden Fall, wir haben letzte Woche was gedreht, wir beide und Xenia.
Genau.
Das wird noch auf die Leute losgelassen auf unserem Kanal Cinema Strikes Back.
Die 10 besten 14 Filme.
Ja, absolut. In Game of Thrones. Nämlich für eine Handvoll Donuts das Game of Thrones bzw. House of the Dragon Special. Ja. Wobei es auch sehr tief in die Bücher geht.
Ja, genau.
Aber wer ist da gegen wen hier angetreten?
Achso, ja, Jonas gegen mich.
Xenia gegen Xenia.
Er hat gewonnen.
Ja, das verraten wir natürlich nicht.
Das müsst ihr selber rausfinden.
Aber ich war auf eins können wir auf jeden Fall schon mal spoilern. Wie tief Xenia in die Bücher gegangen ist.
Das war beeindruckend.
Das war auch so wochenlang so ein Ding, dass hier im Team immer gefragt wurde: Kann ich das fragen? Ist es zu viel? Ist es zu tiefgreifend? Schwer. Aber habt ihr von dieser einen besonderen Kategorie gehört, beziehungsweise diese eine besondere Frage, die gestellt werden sollte?
Nee.
Die es dann letztendlich nicht in das Quiz geschafft hat.
Oh, das ist voll spannend. Kennst du die Frage?
Ich kenne die Frage tatsächlich. Es wäre ein Moment gekommen, wo
oh Gott.
Ich Teil des Quiz geworden wäre.
Nein!
Doch, doch, doch. Und ich wäre reingebracht worden und ihr beide hättet wetten müssen, wie viele Game of Thrones Charaktere ich nennen kann.
Und, wie viele?
Ja, und genau, und dann hätte ich die dann aufzählen müssen und dann, wer näher dran ist, hätte dann hier den Punkt.
Ich bin dafür, dass wir das jetzt sofort nachholen.
Ah. Das bin ich auch dafür, so als.
Ja, nein, oh Gott, Hilfe.
Unbedingt.
Okay, du überlegst dir Zahl, ich überleg mir eine Zahl.
Game of Thrones. Sollen wir uns nicht steigern? Ich sag eine und du gehst höher, dann muss ich höher gehen, dann musst du höher gehen.
Okay.
Okay, fang an, Jonas.
Eins.
Nein, ich glaube schon, dass er 4 zusammenkriegt.
4?
Ja.
Ich sag 6.
8. Namentlich, ne?
Vor- und Nachname?
Ja, nein. Also ich glaube, Vorname reicht, 8. oder? Also er muss Stimmt. ja, wenn er die Figur zumindest kennt.
Okay, ich sag 9.
Okay, bei 9 bin ich raus, 9 schafft er nicht.
Okay. Du hast dir jetzt aber nichts hier aufgeschrieben.
Nee, nee. Bo Burnham habe ich hier noch stehen.
Das ist keine Figur.
Okay, Robb Stark.
1.
Ja. Jon Snow.
2.
Daenerys.
3.
Oberyn Martell.
4.
Boah, das ist nicht schlecht.
Der Junge kennt sich nicht mit Game of Thrones aus.
Ja,
so gar
okay,
nicht.
Okay, warte mal, komm, wir kriegen das noch hin.
Denn die macht mich stolz.
Die ganzen Targaryens müsste ich doch alle hinkriegen.
Die ganzen Targaryens in Staffel 1? Okay.
Ja, nein, ich meine so insgesamt, weil die sind hier so in aller Munde. House of the Dragon dürfte ich auch noch nennen.
Ja.
Aber ist es nicht so, dass wenn man jetzt hier Aegon nenne, dass ich dann gefühlt 5000 Figuren.
Du musst schon sagen, du musst die Figur schon ungefähr.
Aegon Targaryen, der erste.
Okay, zählt. Ja.
Okay,
4 noch.
Ja, warte, die kommen ja alle.
Überleg mal.
Ja, ich bin gerade überlegen.
Okay, ihr kriegt noch 5 Sekunden.
Ja, 5 Sekunden, oh mein Gott. Nee, warte. Nicht warte. Klappen. Oh, warte, doch. Nein, Joffrey.
Nicht schlecht, das
sind 6.
Okay, ja. So, jetzt muss ich die ganzen 8 durch abklappern. Ah, Jason Moore, wie hieß seine Figur?
Ja, wie hieß er? wie hieß er?
Wichser, er war ein Wichser auf jeden Fall. Karl Drogo.
7.
Ja,
Das helfe ich dir sogar auch noch.
Ja, das ist der. Dankeschön.
Wie heißt das Volk, aus dem Karl Drogo kommt?
Ja, okay, gut, komm. Dann belassen wir es doch hier mal bei diesen Punkten, die ich hier gerade geholt habe. Vielleicht fallen mir während dieser Podcast-Aufnahme auch noch.
Aber dann hast du gewonnen, Alper.
Okay. Aber okay, warte, wie viele haben wir jetzt?
7
waren das. Okay, vielleicht fallen mir Ich tippe nichts, ich gehe auf das Podcast-Skript, aber vielleicht fallen mir während des Podcasts hier noch so ein, zwei Namen ein.
Also, dass du Eddard Stark nicht mal genannt hast.
Ja.
Oder Tyrion Lannister.
Tyrion Lannister, ja.
Nicht schlimm. Jonas, wie viele würdest du schaffen?
Wie viele?
Ja. Das wäre mal lustig, ne?
Das wäre eine gute Frage.
Das wäre wirklich mal lustig. Wir müssen uns mal hinsetzen, wie viele Figuren aus
Damien.
Game of Thrones.
Habe ich schon genannt? Habe ich schon Damien genannt?
Damien?
Gibt's nicht einen Damien?
Es gibt hundertprozentig einen Damien, aber
Damon, dann habe ich 8.
Aber Damon was? Weißt du sein Nachname?
Lannister.
Welches Haus?
Lannister. Schade, Targaryen.
Ja.
Ja, ich du hast es so.
Ich guck mal, ob es einen Damon Lannister gab. Aber ich glaube ehrlich gesagt,
das ist AE, das ist ein Targaryen-Name, ein valyrischer. Mhm. Aber ja, ja, freut euch auf die Folge.
Diese Frage wurde übrigens nur nicht mit reingenommen, um mich nicht bloßzustellen. Und jetzt wurde ich bloßgestellt. Wir haben es hingekriegt.
Es gibt einen Damon Lannister, aber nicht mit AE, sondern mit A.
Ja, den habe ich okay, gemeint.
Den habe ich gemeint, Leute. In welcher Zeit hat der gelebt? Ich kenne den gar nicht.
Er war der graue Löwe, wurde er genannt. Lord von Castle Rock.
Den Heckenritter kann ich auch noch nennen.
Ja,
wie heißt er denn? Ja, aber das reicht nicht, sein Titel, nice. Der Heckenritter, Leute.
Nein.
Der hat 210 nach Aegons Eroberung gelebt.
Okay, ja, gut, also gut 90 Jahre vor Game of Thrones. Ja, sehr gut. Das war, hat sehr viel Spaß gemacht. Jonas und ich haben ein bisschen mehr gewusst.
Das hat richtig viel Spaß gemacht.
Im Game of Thrones Quiz für eine Handvoll Donuts. Ich freue mich da sehr drauf, das auf die Öffentlichkeit loszulassen.
Wenn alles klappt, wird das in der Woche kommen, in der auch die erste Folge von House of the Dragon startet.
Natürlich werden wir auch wieder unsere Folgenbesprechung bringen. Und wir werden auch sogar ja, vielleicht ein bisschen was vorab sehen dürfen, aber mehr.
Genau. Wir an dieser aber das Krasse ist, dass wir quasi in nicht mal 2 Wochen wird schon die erste Folgenbesprechung online sein.
Ja. Tolle Zeiten.
Das ist krass. Stehen. Das geht so schnell.
Es geht alles so schnell.
Ja.
Das ist so toll.
Und es werden aber auch einige Specials kommen zum Thema House of the Dragon, alles Mögliche mal geplant. Und für alle Leute, die jetzt, so wie Lenny, die jetzt nicht so Bock haben, vielleicht auf House of the Dragon, es wird natürlich auch noch den Podcast geben. Da werden wir dann wahrscheinlich immer über die aktuellsten Kinostarts und so weiter sprechen.
Auf jeden Fall. Damit es nicht nur Game of Thrones auf unserem Kanal gibt. Ich weiß, manche Leute wollen das, aber andere auch nicht. Und wir wollen das auch nicht nur Game of Thrones Content machen, 10 Wochen lang. Deswegen,
Tut mir leid, ich bin gerade noch wirklich am Überlegen.
Oh nein, wir haben Lenny verloren.
Wir haben Lenny kaputt gemacht. Komm,
ich krieg so zwei krieg ich safe noch irgendwie hin.
Ist nicht so schlimm.
Ja, okay.
Aber guck mal, wenn wir das machen, Alper, das könnte so eine komplette Quiz-Folge vielleicht sein.
Ich fände das wirklich mal interessant, wie viele wir, weil ich hundertprozentig wird es dreistellig.
100 schaffen wir, ja.
100 schaffen wir locker, bin ich der festen Überzeugung.
Ich glaube, wir sind allein schon bei den Targaryens bei 20 oder 30 Stück.
Mehr, also.
Also 17 Könige haben wir schon mal. Ich glaube, die kriegen wir. Die haben wir auch schon mal aufgezählt, glaube ich.
Ja, mit den Partnerinnen und
den Kids. Wir sind so krass, Alter.
Ich glaube wirklich, wir würden da mehrere 100 schaffen, auf jeden Fall. Bin ich sicher.
Mhm. Und vor allem, manchmal sagt man auch einen Namen und weiß nicht, ob es richtig ist. Und dann gibt's tatsächlich.
Sollen wir irgendwann mal uns zu dritt hier versammeln? Also du, ich, Xenia.
Und das wird eine eigene Podcast-Folge.
Dann wird das einfach eine Folge, wie wir einfach nur sagen, wie viele Figuren können wir aufzählen.
Das wäre schon funny.
Das wäre schon echt funny.
Oder wir machen so eine Live-Folge Stadt, Land, Fluss mit Game of Thrones.
Ja, wäre auch cool. Da hätte ich auch.
Das Finale ist dann eben das.
Ja.
Zähle so viele Figuren auf wie möglich.
Das wäre mega witzig. Ja. Hätte ich Bock drauf. Aber glaubt ihr, House of the Dragon wird so gut wie Bad Boys Ride or Die? Ich habe dazu, also der Film startet ja diese Woche. Ich muss dazu sagen, ich habe Bad Boys 3 nie gesehen. Der ist ja vor ein paar Jahren so ein bisschen klammheimlich, finde ich, erschienen. So erfolgreich war der ja, glaube ich, gar nicht.
Mhm.
Aber erfolgreich genug, dass es jetzt einen vierten Teil gibt mit dem Namen Ride or Die. Und ich habe eine Kameraspielerei gesehen, ist mir so auf den auf Instagram so zugespielt.
Hast du das auch gesehen mit Will Smith?
Ganz genau, ja. Also erstmal wundert man sich, das ist natürlich auch der Top-Kommentar direkt gewesen, warum der überhaupt eine Pistole benutzt und nicht einfach rumläuft und alle ohrfeigt. Aber der hat so eine Art Gimbal Steadicam so vor sich aufgebaut und die Kamera dreht sich die ganze Zeit. Ich glaube, das wird per Fernbedienung irgendwie gemacht und verfolgt den so sehr nah im Gesicht und es dreht sich dann immer wieder und dann ist das wie aus so einer Ego-Shooter-Perspektive, aus einer POV, wie er die Bad Guys erschießt. Sieht cool aus, allerdings auch sehr gimmicky und sehr ein bisschen auch nervtötend. Wie war das im Film, Danny? Erzähl doch mal.
Sorry, ich bin immer noch bei den Game of Thrones-Figuren.
Kann ich kurz was einhaken?
Ja.
Bad Boys 3, Bad Boys for Life war tatsächlich ziemlich erfolgreich.
Oh,
hat 90 Millionen gekostet und 426 wieder eingespielt.
Ja, okay.
Also dann war es eigentlich klar, dass ein vierter Teil kommt.
Dann nehme ich das zurück.
Ja. Heißt Ed Sheeran in Game of Thrones auch Ed Sheeran?
Übrigens, eine der allerersten Figuren in Game of Thrones, die man sieht, heißt Will.
Okay.
Ist doch einer von den dreien von der Nachtwache.
Einer der
ersten Szenen. Ja.
Jetzt hätten wir uns für ganz kurze Zeit diesen Hirnfurz, dass wir auch so, wie Cold Mirror das macht mit Harry Potter, so immer 5 Minuten analysiert, dass wir das für Game of Thrones machen. Das haben wir, glaube ich, 4 Folgen gemacht und dann.
Sag nicht wie, das war hauptsächlich du.
Ich hab's geschrieben, das ist eingesprochen.
Das, bitte?
Zieh Alper da nicht mit rein.
Ja, also. Das Geilste war, ich finde, das war immer noch dein geilster Fund, war wirklich ein technischer Fehler in Game of Thrones. Ja. Da war eine Maske. Maske nennt man das, wenn man so. Also da war irgendwie so Nebel im Wald irgendwie eingebaut.
Und da war so ein Lagerfeuer und das war quasi so aus, aber es hat nur so ein bisschen geraucht. Und du hast halt am oberen Rand des Bildes gesehen, dass dieser Rauch eingefügt wurde und dass da quasi so eine ganz cleane Kante war, wo dann kein Rauch war. Also da war die Maske dann zu Ende.
Ja, also die wurde einfach nicht hoch genug gezogen.
Interesting.
Ja. Und das war so, das fällt dir niemals auf, wenn du es so siehst. Aber ja,
dann, wenn halt wie ihr so wirklich so Details.
Ja, Jonas ist ja wirklich Frame für Frame durchgegangen, teilweise durch die Bilder. Und,
ich habe auch was über Nekrophilie gelernt und rausgefunden.
Es gab schöne Exkurse immer, ja. Das stimmt.
Okay, ja, Nekrophilie könnte man auch bei Bad Boys betreiben, denn das ist auch ein totes Franchise in meiner Welt.
Stark!
Aber ja, ich habe mir am vergangenen Wochenende die gesamte Bad Boys-Reihe reingezogen, weil ich mich auf Teil 4 wahnsinnig gefreut habe.
Alle drei Filme
nochmal. Ich habe alle drei Filme das allererste Mal geguckt.
Ach was. Das hätte ein eigenes Video sein können.
Und ich sag's jetzt, wie es ist. Oh nein. Leute, es tut mir leid, aber ich finde die scheiße.
Tu es nicht.
Es tut mir leid. Also
komm schon, Bad Boys 1 und 2 sind
Kult. Also die sind, also aus der damaligen Zeit vielleicht, aber ich finde, sie sind wirklich fürchterlich gealtert und es hat halt diese Michael Bay-Ästhetik total drüber. Ja, wirklich, klar. Kein Bild hält länger als 5 Sekunden.
Ja,
aber,
das sieht doch geil aus.
Also ich finde tatsächlich, ich finde Teil 2 finde ich am ästhetischsten, weil der so einen Musikvideostil hat. Also der ist super hochglanz.
LA-Look
also
so wirklich mäßig, ja.
Total. Und ich finde, die Chemie zwischen Will Smith und Martin Lawrence, die ist auch so das, was so alles so zusammenhält und was ich auch so toll irgendwie dann noch daran finde. Ja. Aber alles drumherum ist wirklich, weiß ich nicht.
Ja, also bei mir bleibt das auf ewig ein Guilty Pleasure, glaube ich.
Aber wirklich Guilty so komplett fett gedruckt.
Also ich habe hab die in meiner Jugend wirklich oft gesehen, muss ich dazu sagen.
Ja, das war so ein Ding.
Ja, das war echt.
Ich habe die auch geliebt früher, aber das ist auch schon so lange her, dass ich die geschaut habe.
Das stimmt.
Ja, so,
ich zerreiß's.
Ja, ich fand's.
Wie ist denn der dritte? Weil ich habe über den dritten so viel Schlechtes gehört, muss ich dazu sagen.
Also ich fand den dritten auch am schlechtesten, einfach weil er auch so ein bisschen mit dem Stil bzw. dem Vibe von den ersten beiden gebrochen hat, der war auch deutlich düsterer. Und ich fand, der war viel zu drüber. Dafür, dass er sich eigentlich so super ernst genommen hat. Und der vierte Teil jetzt, der nimmt sich von der ersten Sekunde an kein bisschen ernst.
Okay, klär mich mal ganz kurz noch mal von der Story auf, vom ersten Teil bis zum vierten.
Oh Gott,
ich schaff das in ganz grob.
Also ganz ehrlich, da gibt's nicht so viel zu erzählen.
Das sind zwei Ermittler, zwei Polizisten.
Genau, das sind zwei Polizisten, die nicht so sehr viel aufs Gesetz geben und einfach so ein bisschen auch ihr eigenes Ding so durchziehen, so Selbstjustiz. Die haben so einen Captain, der für sie so alles ist, der auch so wirklich sehr vulgär ist und den beiden so die Aufträge gibt. Und die haben halt erstmal im Drogendezernat auch so gearbeitet und haben dann so Fälle gelöst und alles Mögliche. Und dann in Teil 3, das spielt so 20 Jahre auch später, arbeiten die auch immer noch zusammen. Und dann kommt es so, dass noch ein neuer Fall aufgedeckt wird, der was mit der Vergangenheit von Mike Lowry, der Figur von Will Smith, zu tun hat. Und das, dann stellt sich heraus, dass er eigentlich einen Sohn hat.
Ah.
Der Sohn ihn aber umbringen möchte, auch nicht wirklich weiß, dass er sein Sohn ist, weil Mike Lowry war damals irgendwie irgendwo in einem Kartell, hat er undercover gearbeitet und hat dann was mit einer Kartellfrau angefangen und die La Bruja, also die Hexe genannt wird und die kann auch so übernatürliche Fähigkeiten und alles.
What?
Ja, es ist so.
Aber nicht wirklich.
Hä? Ja, irgendwie schon, irgendwie auch nicht. Also dieser Film.
Bin nicht so klar.
Nee, dieser Film ergibt also, wirklich keinen Sinn.
Man muss auch dazu sagen, also es lebt natürlich wie bei so anderen Buddy-Cop-Movies, lebt das auch sehr von den sehr unterschiedlichen Charakteren der beiden Hauptdarsteller. Also Will Smith ist dieser Playboy, der sehr witzig ist, sehr das Leben auf die leichte Schulter nimmt.
Absolut.
Während der andere Martin Lawrence Figur, dessen Namen ich gerade nicht mehr weiß, also von der Figur.
Marcus.
Marcus, genau. Marcus ist
Bad.
Bitte?
Bad. Dann ist Bad, andere ist Boy.
Ja, genau.
Und dann im zweiten Teil kommen dann noch zwei Figuren, die heißen dann
Ride und
Arte und Jungs oder so.
Ja.
Das ist der erste Teil. Ne?
Ja. Auf jeden Fall ist Marcus eher der spießige Familienvater-Typ,
genau.
Den das auch immer wieder nervt. Und die beiden geraten ja auch immer wieder auch aneinander. Und
so, aber haben sich trotzdem lieb.
Genau.
Und, also das zeichnet es auch aus. Und wie gesagt, Teil 3 war total überdreht dafür, dass er sich eigentlich viel zu ernst genommen hat. Und Teil 4 nimmt sich wirklich von der ersten Sekunde an nicht ernst. Und das ist auch das, wo ich mir gemerkt habe, okay, gut, das finde ich toll. Das finde ich wirklich gut, dass sie wissen, was sie sein wollen.
Ja.
Und das zieht auch wirklich diesen gesamten Film durch. Also der ist sogar noch mehr drüber als Teil 3. Aber nimmt sich halt kein bisschen ernst. Und das finde ich wirklich, ist das, was diesen Film auszeichnet. Und ich habe jetzt auch schon viel gelesen, dass diese Filmreihe mit der Fast and Furious Filmreihe verglichen wird.
Mhm.
Und ich finde, es ist sehr zutreffend. Also es nimmt immer mehr Überhand und die spinnen da irgendwelche Verschwörungen, die immer noch mit den ersten beiden Fällen aus, also Teil 1 und Teil 2 zu tun haben, dass das irgendwie verstrickt sind, obwohl das eigentlich so richtig kleine Kriminalfälle waren.
Ja.
Und die basteln dann so eine riesengroße Geschichte draus. Und es ist einfach nur abstrus und dumm eigentlich, aber man guckt sich dann doch irgendwie gerne an.
Nochmal kurz, das mit dem Sohn von ihm war aus dem dritten Teil.
Ja, aber der ist jetzt wieder drin.
Und was passiert im vierten Teil? Das hast du mir nicht erzählt, oder?
Okay, ohne zu spoilern.
Okay, im vierten Teil geht es darum, der Captain von den beiden, den ich ja eben schon erwähnt habe, der ist in Teil 3 getötet worden. Und der war für diese Polizeiwache da so wirklich alles. Und die haben den auch vergöttert. Und jetzt ist es so, dass irgendwelche Terroristen bzw. bösen Männer diesem Captain Dreck anstecken. Und praktisch so im Nachhinein seinen Ruf niedermachen, indem sie sagen, er hat damals irgendwie so ganz viel Geld geschmuggelt und auch also wirklich so, er war eigentlich ein böser Mann. Und Will Smith und Martin Lawrence wissen, nein, unser Captain war ein guter und die wollen jetzt seinen Namen wieder reinwaschen. Ja. Und darum geht es.
Wie ist denn, wenn ich mal so ganz unverblümt fragen darf, ich habe Interviews gesehen, übrigens auch super peinliche, in denen Will Smith und Martin Lawrence so die deutsche Nationalmannschaft anfeuern und so das Trikot tragen und sowas.
Das ist wirklich
so Fangesänge singen, das ist richtig cringe.
Ja.
Aber ich hatte immer das Gefühl, dass Martin Lawrence irgendwie nach all den Jahren so nicht mehr so, also der ist auf jeden Fall eine andere Persönlichkeit als früher, der wirkt ganz anders. Und ich glaube, sorry, das hätte ich jetzt hier wirklich recherchieren sollen, ich glaube, der hatte mal gesundheitliche Probleme und das hängt irgendwie damit zusammen. Wie ist denn Martin Lawrence hier jetzt
ich finde schon in dem dritten Teil ist es so, dass Martin Lawrence auf jeden Fall so diese Rolle jetzt noch mal mehr, also so ein bisschen der Familienvater, der jetzt so geerdet ist, der hat jetzt noch mal Enkel bekommen und also der wird noch mal familiärer und irgendwie noch mal irgendwie eine Spur anders gezeichnet als die Figur von Will Smith.
Ja.
Und das ist auch hier so der Fall. Also der hat nämlich eine Nahtoderfahrung in dem Film. Mhm. Und seitdem ist er auch so ein bisschen batshit crazy drauf und sagt so, ey, ich kann nicht sterben. Der läuft zum Beispiel einfach so über eine Straße und sagt so, ey, Mike, ich laufe jetzt rüber, ich kann nicht sterben. Und Mike denkt dann die ganze Zeit, also was ist los mit dem? Und darum geht's auch so die ganze Zeit in diesem Film.
Ey, also erstens mal, der hatte schon eine Nahtoderfahrung im zweiten Teil, als ihm in den Hintern geschossen wurde.
Das stimmt.
Und,
vielleicht gibt's auch wieder eine Anspielung drauf.
Das erinnert mich an die Western-Serie Godless auf Netflix, die ich allen übrigens empfehlen möchte. Das ist so eine Miniserie, die mega gut ist. Jeff Daniels spielt darin den Antagonisten, den Bösewicht.
Jeff Daniels.
Ja, Jeff Daniels ist super. Und der hat diesen geilen Spruch, der hat immer wieder diesen Spruch, ich werde hier nicht sterben, ich habe meinen Tod gesehen.
Mhm.
Und agiert deswegen so unglaublich furchtlos die ganze Zeit. Und das macht diese Figur so krass interessant. Ich liebe die Serie, ich finde die fantastisch. Und das erinnert mich gerade daran.
Ja, ich glaube aber, dass hier Martin Lawrence eine etwas andere Herangehensweise an diese Figur hatte als Jeff Daniels
Godless. Ja. Aber ich meine, Bad Boys 1 war in den 90s irgendwann.
95. Und dann 2003 Bad Boys 2.
Aber Will Smith war da halt auch selber in seinen 20ern oder
ja,
so.
Ja.
Und das war seine Hightime.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, da war es ja noch irgendwie charmant. Aber ich stelle mir halt vor, wenn jetzt so ein fast 50-jähriger Will Smith noch dieselbe Figur spielt, ist die so ein bisschen erwachsener geworden, so ein bisschen geerdeter oder ist die noch immer
ja,
so?
Ja, also das Ding ist, du hast es ja auch so in allen Bad Boys-Filmen immer, dass Will Smith eine andere Frau hat, irgendwie immer so viel rumdatet und so. Und in dem dritten Teil wurde schon so eine Beziehung angedeutet. So das erste Mal, okay, Will Smith muss erwachsen werden. Mhm. Und ich hab mich auch ein bisschen auf diese Beziehung gefreut, die da angedeutet wurde. Weil eben so auch ein neuer Cast, ein neues Team auch etabliert wurde in Teil 3. Allerdings wurde das komplett fallen gelassen. Also Teil 3 endet auch so ein bisschen damit, dass so zwei Figuren, also Will Smith mit einer anderen von dem Polizeidezernat da zusammenkommt. Und in Teil 4 heiratet er jetzt plötzlich am Anfang eine Frau, die eine komplett neue Figur ist. Mhm. Und da war ich so, okay, warum?
Also, ja, Lenny, das ist das Leben.
Ja, das ist das Leben. Das ist das Leben, ja. Aber ja, nee, ich finde.
Aber wird seine, die aus dem vorigen Teil, wird die nochmal erwähnt? Oder ist
ja,
die
einfach nein. Die La Bruja, die wird hier und da nochmal erwähnt. Aber ich finde auf jeden Fall, es ist der beste Teil der Reihe. Es ist wirklich. Ich persönlich finde, es ist der beste Teil der Reihe. Ist jetzt immer noch absolut kein Meisterwerk. Und ich finde auch wirklich, maximal ein okayer Film, aber ich finde, den kann man sich gut angucken. Das
ist quasi der Fury Road der Bad Boys Reihe.
Das ist der Fury Road.
Der vierte Teil.
Der Fury Road der Bad Boys Reihe.
Da muss man schon mal tief durchatmen.
Da muss man wirklich tief durchatmen. Und vor allem, finde ich, hat er auch so ein paar Kniffe, eben wie zum Beispiel jetzt, um nochmal auf dieses Gimmick vom Anfang zurückzukommen, ja. Dieses Gestell, was Will Smith sich da umgeschnallt hat, es war wirklich auch eher nervig. Ich fand es wirklich, es war so.
Gimmick.
Ja, so ein Gimmick, das dann immer diese Perspektive gewechselt hat und das war mir auch zu lang drin. Also wäre es so wirklich für eine Szene, wäre ich so gewesen, okay, aber es wurde ein bisschen überstrapaziert.
Ja. Aber diese Gerätschaft an sich ist ziemlich cool.
Ja, also ich würde also
die Person, die das gemacht hat, die muss echt was drauf haben.
Ich glaube, ich fände es cooler, wenn man diese Gerätschaft auch sehen würde. Also
im Behind the Scenes.
Genau so, aber im Film möchte ich das eigentlich nicht sehen.
Ja. Für mich gibt es übrigens nur einen Bad Boy und das ist Sebastian Maisinger. Kennt ihr nicht, ne? Das ist Beezy, Money Boy. Egal.
Oh Gott.
Aber ich finde es auch spannend, also Regie führt ja schon lange nicht mehr Michael Bay, sondern so zwei.
Ist ein Hotboy.
Bitte?
Er ist ein Hotboy.
Er ist ein Hotboy.
Der Boy der G.
Zwei, sick wie Leukämie. Zwei belgische, ist übrigens eins meiner Lieblingsvideos.
Ja, das ever. Ist schon ein Money starkes Boy Video.
Bei Joyce.
Zerstört ja. Joyce. Das ist eins Joyce beerdigt.
Meiner ja. Stimmt. Lieblingsvideos.
Ja. Das ist auch so ein Video, das muss man sich alle paar Monate mal angucken.
Ja, ich gucke das so einmal im Jahr.
Das ist einfach, um nochmal sicher zu gehen, das ist wirklich passiert hier in dieser Timeline.
Halt, warte, wie ging dieser Freestyle nochmal?
Ich fand auch so für seine iPhone-Freestyles am geilsten, wo er dann, ja. Ich mache einen Freestyle, den iPhone-Freestyle, holt er sein iPhone raus und liest das alles ab.
Ja, absolut. Jetzt zum Pride Month, ich habe euch das Video geschickt, das fand ich auch so herrlich. Das fand ich so herrlich, das habe ich auch tausendmal gesehen. Da ist ein nackter Mann, ich guck hin, toller Schwanz, und setze so ein Zeichen gegen Intoleranz. Ja, funny. Ja. Genau, das machen jetzt, Regie führen jetzt zwei belgische Regisseure und Drehbuchautoren marokkanischer Abstammung. Das muss ich
die,
hier natürlich gucken,
auch wie Miss die Marvel heißen. Inszeniert haben.
Genau, mehrere Folgen, nämlich Adil El Abi und Bilal Fallah. Wobei ich davon ausgehe, dass Michael Bay wahrscheinlich produziert hat.
Nee, tatsächlich nicht.
Auch also nicht, ist komplett raus
aus dem Ding. Außer er hat ja in jedem Bad Boys-Film ein Cameo. Also das wird auch hier wieder zu sehen zu sein. Ja.
Tatsächlich. Also ist er nicht komplett
steuert eine Drohne
weg vom Fenster.
Weil ich habe immer noch so, ich habe immer mal noch so Flashbacks zu Ambulance.
Aber Drohne auf 60% Drohnenaufnahme.
Aber die gibt's auch hier. Also ich habe jetzt nämlich auch so im Internet einen Kommentar gelesen, die Drohnen von Ambulance haben Kinder bekommen.
Ja.
So, also ich muss auch immer noch Ambulance sehen. Also ich würde den.
Ey, Ambulance ist gar nicht so. Der hat wirklich, also es ist
so
halt
drüber.
Ja.
Der nimmt sich auch zu keiner Sekunde ernst.
Nee. Ja. Aber ich habe oft das Problem bei Michael Bay-Filmen, dass sie sich schon ein bisschen zu ernst nehmen. Das
definitiv.
Im Schnitt haben sie den Film auch nicht so ernst genommen, weil das mit den Drohnen ist so absurd.
Also ich glaube, es sind wirklich so, also über die Hälfte sind Drohnenshots. Also
ja, vor allem, das ist halt teilweise dieser Establisher, dann geht die Drohne erstmal nach oben, dann noch das Hochhaus runter, dann in die Fresse rein von dem.
Ja, also es ist richtig wild. Ja.
Und der Film ist immer das Gefühl, so, da vorne und hinten dran hätte man bei der Aufnahme so ein bisschen was wegschneiden müssen. Sind wir so ein bisschen zu lang.
Ich kann mich auch an die Handlung nicht mehr so hundertprozentig erinnern. Das ist ja auch ein Remake gewesen, aber von einem sehr viel ernsteren dänischen Film oder so. Der komplett, ich glaube, der Originalfilm spielt komplett wirklich in einem Krankenwagen und ist halt in Echtzeit gedreht.
Und ohne Drohnen.
Und Michael Bay hat halt die Michael Bay-Version daraus gemacht und da wird, glaube ich, ein Banküberfall oder sowas geht schief und dann wird ein Krankenwagen entführt.
Die fliehen mit dem und dann. Da gibt es auch so eine ganz absurde Operationsszene während dieser Fahrt.
Während der Verfolgungsjagd mit der Polizei.
Okay. Von jemandem, der halt kein Arzt ist, aber jemanden operiert, aber auch wirklich so, ich glaube, sein Herz oder so was. Komplett absurd.
Also okay, das ging wahnsinnig
genau,
gut.
Genau, und Aiza Gonzalez spielt nämlich die Sanitäterin, ne, wenn ich mich nicht irre.
Ja, stimmt. Die spielt auf jeden Fall mit, das weiß ich nur. Aber und Jake Gyllenhaal, ne?
Und Jamie
Foxx. Ja, stimmt.
Oder?
Kann sein, das weiß ich nicht mehr.
Das meiste, was ich von dem daran erinnern kann, sind diese absurden, shakigen Drohnenaufnahmen.
Ja, das ist tatsächlich so ein Film trotzdem, der mir irgendwie so ein bisschen durch seine Bilder und durch seine wilden Drohnenshots im Gedächtnis geblieben ist.
Ja, aber ne, bei Bad Boys Ride or Die wird es vielleicht nicht so sein, aber ihr könnt euch freuen, weil Will Smith und Martin Lawrence haben gesagt, sie fühlen noch einen weiteren Film.
Ey, es sei ihnen gegönnt.
Ja, also ich glaube auch, dass da auf jeden Fall noch was kommen könnte.
Der wird noch besser.
Der wird, ja, also ich bin, also ich wäre nicht, ich hätte kein Problem, wenn das jetzt ein Die anstatt ein Ride werden würde, aber
aber apropos Ride, wir haben beide, Lenny, eben vor 4 Stunden noch einen Film gesehen, der nächste Woche rauskommt, nämlich Bike Riders.
Mhm.
Und der hat einen wahnsinnig beeindruckenden Cast,
mhm,
mit Austin Butler, den wir aus Dune 2 oder Elvis kennen zum Beispiel.
Oder Once Upon a Time in Hollywood, ganz kurz.
Stimmt, dann spielt Tom Hardy mit. Dann spielt Jodie Comer spielt die Hauptrolle, die Hauptfigur, Michael Shannon. Es gibt viele sehr coole Kurzauftritte von bekannten Schauspielern. Es geht um die Gründung der Vandals. Das ist so eine Motorradgang. Also de facto ist es so, dass der Regisseur irgendwann mal bei seinem Bruder, das ist so die Legende zu diesem Film, bei seinem Bruder ein Fotobuch gefunden hat, das irgendwie in den 70ern oder so erschienen ist. Da hat nämlich ein Fotografiestudent diesen neuen Motorradclub fotografiert und ist mit denen so ein bisschen rumgereist und hat die interviewt und so. Und der hat aus diesem Buch einen Film gemacht. Und genau, dieser Film ist sieht wahnsinnig gut aus, finde ich. So, der Look des Films ist toll und ja, der erscheint nächste Woche. Und gibt es ein Embargo drauf? Ich weiß es nicht.
Glaub schon.
Nee,
stimmt, das ist abgelaufen, wenn wir hier durch sind.
Okay.
Also, wenn der Podcast erscheint.
So oder so, ich glaube, niemand dreht mir einen Strick draus, wenn ich sage, ich mochte den Film. Ich fand den schauspielerisch wahnsinnig stark. Ich glaube, der hat Kultpotenzial. Ja, vor allem, wenn man so Sons of Anarchy oder so gefeiert hat, ist das vielleicht was für einen.
Ich bin auch dafür, dass wir eine Biker-Gang gründen und wir nennen uns die Strikers.
Die Strikers,
Aber ich fände es auch wirklich wahnsinnig witzig, wenn wir ein irre witziges Gefährt, wenn wir statt eine Biker-Gang so eine Pedalo-Gang oder so hätten.
Einfach, nee, so E-Roller.
Aber auf Pedalo.
Trikes sind cool.
Dreiräder, finde ich auch
cool. Ja, auf jeden Fall. Ja.
Nee, 2-in-1 Skateboard.
2-in-1 Skateboard! Was war das nochmal?
Genau das.
Von Fischer. 2-in-1
Skateboard!
Werbung ist mir gerade so ins Hirn geschossen. Das war
ein Skateboard und du konntest da so eine Klappe hochmachen und dann war es ein City-Roller.
Genau, du konntest so einen Ständer hochfahren. Also ich kann auch einen Ständer hochfahren, wenn ich das sehe. Aber du konntest so das Ding hochfahren und dann konntest du dich dran festhalten.
Ja, genau. Ja. Wie hießen die früher, die Dinger,
wo Fischer.
Fisher-Price.
Nein. Ich mein, wo nur so ein Böbbel war statt zwei.
Ja, die waren richtig scheiße.
Kick.
Aber die waren richtig kacke.
Das war die Western-Version von einem City-Roller.
Okay, wo man sich nur so festhalten
kann. Das ist ja absurdes Gerät, was ich da gefunden habe.
Ich weiß nicht, was das ist, was du da gefunden hast, aber das ist nicht das, von was wir
machen. Aber das ist ja mal ganz, ganz
ein Rad?
Das ist ein Rad und ein Skateboard in einem.
Und ich kann mich daran erinnern, und da war ich noch ein kleiner Bub, da war diese Werbung, in der immer geschrien wurde, 2-in-1 Skateboard! Das ist schon krass, wo das gerade herkam, ey.
Oh Gott, okay.
Also das ist wirklich, da hast du gerade, ich glaube, ich habe seit 20 Jahren nicht mehr daran gedacht oder seit noch länger.
Ich habe noch was für dich, aber.
Dieses, ja.
Schneekoppe.
Okay. Für alle OGs, die uns schon lange hören, ich habe das mal sehr ausführlich im Podcast erzählt, dass in eine meiner meistgeguckten Kassetten zu Hause in meiner Kassettenzeit als Kind war Asterix erobert Rom und da. Und auch in verschiedenen Kassetten gab es immer diese eine Werbung und die war von Schneekoppe. Und ich habe die gibt es auf YouTube, die Werbung. Da ist am Ende immer so eine ultrahallige Frauenstimme, die so richtig creepy singt. Schneekoppe. Das ist super weird. Und das ist auch, das ist irgendwie so tief in meinem Unterbewusstsein.
Das ist auch durch dein Unterbewusstsein jetzt in meins reingewandert.
Ja. Es gab auch noch die Werbung Wasser für meine neuen Aquamaler. Oh, da geht so und da robbt so ein Kind durch die Wüste und ist kurz vorm Verdursten.
Die Werbung ist nicht gut gealtert.
Ja, das stimmt. Die ist ja orientalisch.
Alle Male Aquamaler.
Orientalistisch.
Spiel gut.
Ja. Und dann und statt das Wasser zu trinken, füllt es damit seine Aquamaler auf, so Stifte, die mit Wasser
gefüllt werden. Also wirklich, Kinderwerbung ist auch so absurd.
Ja.
Also ich glaube, da wird man auf viel Gold stoßen, wenn man
auf, noch mal auf sich jeden das mal Fall.
Anschaut. Ich sag das, ich gebe dem Hollywood noch 10 Jahre Zeit, dann gibt es einen Film zu 2-in-1 Skateboard.
Kennt ihr so noch Plitsch, Platsch, Trauben, Matsch, die Trauben sind jetzt reif. Bravo Taube, das ist toll, das wollen wir jetzt spielen. Kennst du nicht?
Ja,
okay. Auch aus der Zeit.
Ja, also ich könnte euch jetzt nur was vorsingen aus meiner Zeit, aber da wird niemand drauf kommen.
Aber wir haben ja auch viele jüngere Zuhörer und Zuhörerinnen.
Leute, SOS-Affenalarm, zieh die Stäbe raus, doch pass gut auf ihnen sitzen Affen drauf, wenn sie fallen, ist es aus.
Nice. Ich kenn's nicht, aber stark.
Ja.
Was nicht so stark war. Kommen wir zu unserem nächsten Eintrag.
Nein, okay,
das ist gespoilert.
Oh nein.
They See You heißt der in Deutschland, der Film. Und im Original heißt er The Watchers.
Ist auch so absurd, dass dieser Film im Deutschen wieder einen englischen Titel bekommen
hat. Ja, ist ja. Ich verstehe auch nicht, warum The Watchers jetzt zu hoch ist für das deutsche Publikum. Wahrscheinlich, ja, vielleicht ist es auch eine lizenzrechtliche Geschichte, ich weiß es nicht.
Ja, gute Frage.
They See You heißt der in Deutschland, startet diese Woche. Und Regie und Drehbuch stammen von einer Frau, die einen sehr bekannten Namen trägt, nämlich Shyamalan. Ishana Knight Shyamalan. Ja, auch sie heißt Knight mit Zweitnamen, genauso wie ihr bekannter Vater.
Es wäre funny, wenn sie Day heißt.
Ja. ihr Vater Manoy.
The Cliff.
Ja, Manoy Knight Shyamalan. Der heißt Manoy, ne? Das M steht für Manoy, glaube ich. Was war der Gag?
Ich hab Lenny kaputt gemacht.
Was war der Gag?
Ich habe einen dummen Witz gemacht. Ich habe mal gesagt, er hat gesagt, Day wäre lustig. Er hat gesagt, wäre lustig, wenn sie Cliff heißen würde.
Cliff Day? Day Cliff?
Einfach. Gar nicht, ich habe Namen gesagt.
Hätte auch Günther sagen können.
Achso, ja, okay, das wäre auch. Günther wäre wirklich ein starker Name. Das wär der wahre Twist in M. Night Shyamalans Leben, dass er seine Tochter Günther nennt.
Ja, ja. Dass es nicht seine Tochter ist, sondern seine Frau.
Okay. Nur wieder bei Targaryens werden.
Ja. Glaubt ihr, dass M. Night Shyamalan ein twistreiches Leben hat? Oder dass es
schlummert so ein guter Sketch zu.
Ich meine, ja, für alle, die sich mit den Filmen von Shyamalan nicht so gut auskennen, es geht halt wirklich darum, dass seit The Sixth Sense er in jedem seiner Filme einen Twist einbaut und dass das so sein Ding geworden ist. Man kann sehr zynisch sein, weil er wirklich viele, meiner Meinung nach, wahnsinnig schlechte Filme gemacht hat. Aber, und das werde ich Shyamalan immer hoch anrechnen, es sind auch immer originelle Stoffe, es sind immer gute Grundideen. Ich freue mich jedes Mal aufs Neue, wenn ein neuer M. Night Shyamalan-Film rauskommt. Ich gucke sie halt auch alle. Ich meine, meistens ist es dann die Umsetzung, die ich so gar nicht feiere. Und meistens gehen die Twists halt wirklich auch in die Irre.
Und Lenny, um das noch mit einem Game of Thrones-Zitat zu untermauern: Jedes Mal, wenn M. Night Shyamalan macht, werfen die Götter eine Münze. Ja. Und du weißt nicht, auf welcher Seite sie aufkommt.
Ja, nur sind irgendwie beide Seiten der Münze in den letzten Jahren gleich. Aber der Mann hat für Sixth Sense gemacht und auch Science zum Beispiel.
Und den Unbreakable.
Ich mag ja Science nicht.
Ich mag Science total.
Ich mag auch. Mag dieses Wasserding zum Schluss, finde ich ein bisschen kacke.
Kann ich verstehen.
Aber wie die Spannung bis dahin aufgebaut wird, das ist so gut.
Die Found-Footage-Aufnahme ist der absolute
Hammer. Ich kaufe halt aber auch Mel Gibson und Joaquin Phoenix nicht ab, dass die Brüder sind. Ja. Sorry.
Ich habe Science mit meiner Mutter geguckt und ich schwöre, die hat währenddessen 3 Herzinfarkte gehabt.
Ja, Science dreht sich um Aliens und 2 Brüder, die auf einer Farm leben. Und auf jeden Fall.
Das mit Joaquin Phoenix.
Da spielt Joaquin Phoenix den Bruder, ja. Und aber auch so in den letzten Jahren, Split fand ich zum Beispiel auch toll. Also, der Mann kann Filme machen, das steht außer Frage. Und jetzt ist aber mal seine Tochter dran, Ishana Shyamalan. Und ich habe diesen Trailer schon 1000 Mal sehen müssen.
Ja.
Dakota Fanning spielt hier die Hauptrolle.
Kommt ja auch jetzt wieder so ein bisschen zurück.
Ja, tatsächlich. Und ich bin all for it. Wie heißt das auf Deutsch? Ich bin gerne.
Bereit. Alles bereit. Your body is ready.
Ihr Body ist okay, das ist
sau sexuell. Nein, man könnte das eigentlich nicht, oh Gott. Nein, also Reggie, der einer der Presse.
Ich glaube, Lenny ist nicht gut gealtert.
Nee, ich bin nicht gut gealtert. Es gibt so einen Pressesprecher von Nintendo of America, ehemaliger, der hieß Reggie. Mhm. Und der hat damals die Nintendo Wii vorgestellt.
Ja.
Und der hatte dann diese Wii-Fernbedienung auf der E3, das war eine Spielemesse, in der Hand und hat gesagt, my body is ready, als er Wii Sports vorgestellt hat.
Ja, my body is ready.
Ja, und das, sorry.
Ja, aber es geht,
war okay. nicht sexuelles.
They See You ist halt der Film jetzt von der Tochter. Ich weiß gerade nicht, wie alt Ishana Knight Shyamalan ist, aber ich vermute, dass sie nicht so alt ist, weil M. Night Shyamalan jetzt auch gar nicht so alt ist. Auf jeden Fall ist das, soweit ich weiß, ihr erster Langfilm, ihr erster richtiger Debütfilm. Und was soll ich sagen? Bitte, wie alt ist sie, Jonas?
Ich sag mal so,
ja?
Lenny ist älter als sie.
Nein.
Wie alt ist sie?
Also. Hier steht born 2001 oder 2002.
Also ist sie Anfang 20.
Ja.
Und okay, das finde ich
krass.
Wahnsinnig beeindruckend.
Das ist auch wieder cool, dass das so mysteriös ist bei der Shyamalan-Familie. Ist sie jetzt ein Jahr älter? Ja. Ist sie ein Jahr jünger?
Aber das dazu, also das ist wirklich beeindruckend, in dem Alter bereits ein Drehbuch für einen Langfilm zu schreiben und das auch noch zu inszenieren. Also wer weiß, welche Hilfen sie bekommen hat von ihrem Vater und so weiter und so fort.
Tatsächlich hat sie aber auch schon an 2 anderen Filmen mitgearbeitet.
Ja.
Als Second Unit Director.
Ja, gut.
Okay. Bei Old Ja. Dem Shyamalan-Film und Knock at the Cabin. Mhm.
Der ist auch furchtbar.
Der ist auch nicht gut. Ja. Aber Old ist wirklich einer der schlechtesten
Filme. Den habe ich noch nicht gesehen.
Das ist wirklich mein. Ich finde den fast noch schlechter als The Happening.
Nein.
Vor allem, wenn man den Original-Comic Sandcastles kennt, der wunderschön und hochphilosophisch und total magisch ist. Und was Shyamalan daraus gemacht hat in Old, ist wirklich.
Ach, ich habe ein bisschen Bock auch drauf.
Guck dir den an.
Aber um was geht's denn?
Ja, sorry. Das
The Watchers.
Heute geht's wirklich drunter und drüber. Aber ja, in The Watchers bzw. They See You geht es um eine Zeichnerin, die in einer kleinen Tierhandlung arbeitet. Und sie ist eigentlich Amerikanerin, lebt aber in Irland. Der ganze Film spielt auch in Irland.
Ach krass.
Und
weil ich habe den Trailer auch gesehen und dann denkt man eigentlich, das spielt eigentlich in dem Film nur in einem Wald, in einem Kasten drin.
Ja, ja. Könnte man meinen, aber es spielt wirklich komplett in Irland. Aber sie hat irgendwie ein Trauma in ihrem Leben, das sie noch immer verarbeitet, 15 Jahre später. Sie soll eines Tages, sie wird von ihrem Chef in der Tierhandlung aufgefordert, einen Papagei, einen besonderen Papagei, in den Zoo zu fahren. Und dafür muss sie an einem riesigen Wald vorbei. Und dieser Wald ist riesig und anscheinend auch, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber im Film wird behauptet, der ist nicht kartografiert und niemand kennt sich aus. Niemand, der Wald ist so riesig und verworren, niemand weiß, wo da was ist. Mhm. Ne? Wusste ich nicht, dass es sowas in Irland gibt. Vielleicht ist das so, keine Ahnung. Ja, und dann fährt sie halt, sie fährt an dem Wald vorbei, liefert den Papagei ab und dann ist der Film zu Ende. Mhm. Nein, kleiner Scherz.
Guck mal, voll die Logiklücke. Der Papagei hätte einfach selbst hinfliegen können.
Absolut wahr.
Was ein Loser.
Ja, machst ihm einfach so die Karte von Irland an den Fuß und dann fliegt er los, ja. Ich hoffe übrigens, dass der Papagei CGI war, weil er über den gesamten Film in so einem klitzekleinen Käfig ist. Das ist, fand ich gar nicht so cool. Aber ja, es passiert natürlich das, was passieren muss. Sie strandet irgendwie mit ihrem Auto, sie landet in diesem Wald und dann ist es ziemlich funny, wie das Radio ausgeht, das Auto geht aus und bevor so das Radio aus. Das Handy hat so eine weirde Bildfehler.
Also es geht,
das
alles
ist immer so in so Horrorfilmen, das ist so schrecklich.
Ja. Es geht alles auf einmal, also nicht irgendwie, weil sie zu wenig Benzin drin hat oder so, sondern einfach, es geht alles automatisch aus.
Genau, also sie betritt so Stalker-mäßig, wie im Film Stalker, so eine magische Region.
Die Twilight Zone.
Die Twilight Zone. Und bevor das Radio ausgeht, sieht man noch so Runen.
Oder,
so.
Oder das, die Welt von Twilight.
Die kann sie auch. Trifft auf Edward, ja. Auf jeden Fall, und keine Sorge, das ist jetzt kein echter Spoiler, das passiert alles schon im Trailer. Ja, sie gelangt halt in ein komisches Haus mit einer riesigen Glasfront, in der Menschen sind, und trifft auf diese Menschen. Und dann entwickelt sich ein Mystery-Thriller um Wesen namens The Watchers, das ist der Filmtitel. Und
im Deutschen, They.
Ja, They. Das sind nämlich non-binäre Personen. Nein, es ist, was soll ich sagen? Also es geht halt in dem Film dann darum herauszufinden, wer oder was diese Watcher sind. Punkt. Und
das klingt wie ein M. Night Shyamalan-Film.
Das ist das Lustige. Das ist wirklich, man könnte ja meinen, also M. Night Shyamalan ist sehr bekannt für so eine Art von Film, dass die Tochter vielleicht mal komplett was anderes macht, sich irgendwie davon abheben will. Wie so ein Joe Hill zum Beispiel. Joe Hill ist der Sohn von Stephen King, macht Filme und hat sich ja extra auch den Namen ändern lassen, nennt sich halt Hill. Ich weiß nicht, ob er sich den Namen hat ändern lassen, aber es ist sein Künstlername auf jeden Fall. Um halt nicht zu sehr mit dem Werk seines Vaters irgendwie in Verbindung gebracht zu werden. Mhm. Und bei hier ist es wirklich ganz anders. Es wirkt wie ein M. Night Shyamalan-Film. Mhm. 1:1. Das ist wie so eine Mischung aus The Village steckt da massiv drin. The Village ist übrigens auch so ein Film, bei dem sich sehr die Geister scheiden. Ich persönlich hasse den und finde den voraussehbar wie noch was. Das ist so ein Twist, den ich wirklich im Trailer gecallt habe.
Bei den Anfangscredits hast du schon.
Ja, kein Scherz. Das war wirklich so, bitte sei nicht das die Auflösung. Und das war's natürlich. Ich will es jetzt nicht spoilern. Aber und hier ist es so, dass dieser Film handwerklich wahnsinnig gut gemacht ist. Die Bilder sind beeindruckend. Die Musik ist extrem gefühlvoll gesetzt. Also der Film hat auch inszenatorisch einige Gruselmomente, die mich wirklich gekriegt haben. Und ich finde, so in der ersten halben Stunde ist dieser Film stark, also wirklich stark.
Okay.
Hat entwickelt so einen Sog und diese Mystery-Elemente kommen komplett durch.
Und du warst so, wenn es jetzt so weitergeht, geil.
Ja, absolut. Und dann kam die zweite Hälfte des Films und der ist so krass auseinandergebrochen.
Nein.
Stimmt, eigentlich ist es bei M. Night Shyamalan-Film so. Ab der zweiten Hälfte wird erst die Münze geworfen, ob der Film gut
so
oder
nämlich, schlecht so wird. Nämlich.
Die erste genau Hälfte ist meistens echt spannend.
Absolut, ja. Und Dakota Fanning macht auch einen tollen Job und so. Also ich finde, handwerklich ist dieser Film durchaus gelungen. Und ich bin auch wahnsinnig, ich glaube, dass Ishana Night Shyamalan krass talentiert ist. Und ich werde auf jeden Fall weitere Filme von ihr gucken. Mhm. Ich finde halt, spätestens ab der Hälfte, wenn nicht früher, bricht dieser Film aber sowas von auseinander. Und ich werde das hier nicht spoilern. Mhm. Wenn wir abgedreht haben, werde ich euch erzählen,
worum es geht. Ich bin so gespannt. Und aber guck mal, das ist ja eigentlich sehr interessant, weil dann wird ja vielleicht dann jedes Jahr jetzt ein Shyamalan-Film kommen. Dann
aber die, einer von dem Papa und dann von der Tochter. Nee, die bringen aber jedes Jahr, aber dann, also die wechseln sich nicht ab, die bringen ja gleichzeitig. Shyamalan bringt ja auch dieses Jahr noch einen Film raus.
Ja, mit Josh Hartnett.
Ach so, ja, dann muss einer von beiden Pause machen.
Nee, die können einfach trotzdem beide gleichzeitig jedes Jahr einen neuen Film rausbringen.
Und M. Night Shyamalan macht halt jetzt dieses Jahr einen Film, also ihr Vater. Das spielt irgendwie bei einem Konzert.
Genau, also es hat so, also da findet ein Anschlag oder soll ein Anschlag stattfinden.
Ja. Wie heißt der Film? Ich kann kurz gucken.
Auf jeden Fall wurde da auch schon der Twist ja eigentlich im Trailer verraten, oder?
Nee, ich glaube nämlich nicht. Ich habe da auch schon wieder eine Vermutung, was der Twist ist, aber ich freue mich drauf, den Film zu sehen, ob das wirklich so ist. Aber irgendwie ist es auch von den Fans irgendwie so inszeniert. Also, die wollen alle diesen Serienmörder fangen, der irgendwie immer bei so einer Art von Konzerten immer zuschlägt oder so.
Trap. Mhm.
Trap, genau, weil dieses gesamte Konzert für zehntausende Leute erinnert alles stark irgendwie an Taylor Swift. Ist eine Trap, um diesen Serienmörder zu fangen.
Aber das Ding ist auch, dass die Tochter, die andere Tochter von M. Night Shyamalan, ist dieser Artist, der in dem Film, also wo alle hingehen.
Genau, und diese andere Tochter ist halt auch im echten Leben, glaube ich, halt Popstar zu werden, also Sängerin. Und ihr Vater hilft ihr auf jeden Fall jetzt dabei. Ja, der Name Shyamalan wird gerade echt in die Welt hinausgetragen.
Ja, aber ich meine.
Saleka Shyamalan.
Saleka Shyamalan, ja. Sind, übrigens, ich finde beide Namen extrem schön. Wahrscheinlich indischer Abstammung, ich weiß es nicht. Ist das indisch? Ich habe keine Ahnung. Aber Ishana und Saleka sind.
Ja, das ist M. Knight ist in Indien geboren worden.
Ja, indischer Herkunft, ja. Okay.
Ja, nicht das.
Hauptsache, er lässt Avatar in Ruhe.
Ich hoffe,
er hat The Last Airbender gemacht, deswegen, ja.
Ich hoffe, irgendwann kommt halt wirklich so ein Film nochmal von ihm raus, wo der Twist ist, dass es keinen Twist gibt.
Ja,
das wäre wirklich das Allerschönste.
Ja, so ein total geerdetes Indie-Drama von M. Night Shyamalan.
Ich glaube, das kriegt er nicht mehr hin. Ich glaube, das wird er nicht machen.
Nee.
Aber ich meine, es hat so einmal funktioniert und ich finde so einmal. Ich finde, du kannst ja auch mal einen Film machen, wo ein Twist drin vorkommt. Aber wirklich so, ich glaube, er hat dann irgendwie so Blut geleckt und war so, okay, ich muss es machen. Ich muss es machen.
Gibt es da nicht auch irgendeine South Park-Folge, wo er auch quasi einen Gastauftritt hat? Oder halt auch so eine Figur? Also, dass er eine Figur ist und der auch dann immer versucht, alles mit Twists zu lösen?
Ja, das kann sein. Das klingt
zu sau bekannt vor.
Ja. Aber zu The Watchers oder They See You, also er ist wahnsinnig belanglos. Ich glaube, das ist so ein perfekter Partyfilm, den man mal anmachen kann da, gerade wenn man, also so, ich glaube, wenn man irgendwie gerade Teenager ist oder sowas, kann man das schon mal feiern. Ich glaube schon, dass er irgendwie seine Zielgruppe hat und auch Spaß macht. Wie gesagt, handwerklich ist er wirklich gut gemacht. Es ist halt wirklich diese Auflösung und worum es geht, das ist so belanglos und das hat mich so krass kalt gelassen, dass ich wirklich da teilweise saß und lachen musste.
Aber ist er dadurch dann nicht wieder unterhaltsam?
Ja, das ist es halt. Er hat so eine seltene, so einen Unterhaltungsfaktor, definitiv.
Okay.
Kann ich dem nicht absprechen.
Ist er denn auch kurzweilig?
Ja.
Okay.
Schon, der rast teilweise durch die Handlung. Alles passiert sehr schnell, worüber ich aber sehr dankbar war. Vor allem, der gibt, also gerade in den ersten 30 Minuten drückt der so aufs Gaspedal, dass ich mich wirklich gefreut habe. Und Längen hat er nicht. Also, das kann ich definitiv sagen. Längen hat er nicht.
Nur absurde Momente.
Die gesamte Grundidee. Also, als das Mysterium dann aufgeklärt wird, und zum Glück wird es aufgeklärt, das ist halt, da gehe ich nicht mit.
Das
ist nicht gut aufgelöst worden. Das ist so belanglos und freue mich drauf, es euch zu erklären.
Okay.
Gleich. Und sorry an alle Leute draußen, ich weiß, ihr seid jetzt bestimmt gehypt und wollt auch diesen Spoiler-Teil, aber das fände ich jetzt gerade unfair.
Guckt euch den Film an.
Ja, unbedingt. Ich meine wirklich, der Film lebt ja komplett auch von diesem Mysterium, von diesem Twist und deswegen will ich das hier nicht wegnehmen. Anders ist das ja bei The Acolyte.
Das wäre so witzig, wenn der Twist einfach ein Furz wäre jetzt.
Genau. Die Watchers sind einfach nur Furze von höheren. von Wesen aus der sechsten Dimension.
Nee, die Watchers sind Papageien, die ihren Papageienfreund retten wollen.
Ja, genau, weil er in einem zu kleinen Käfig ist. Aber ich vermute eh, dass der CGI war.
Es wäre aber auch funny, wenn das irgendwie so Angestellte von Weight Watchers oder so wären, die dann, weiß ich nicht, die dann dazu. Ich wollte ein Watchers und Weight Watchers.
Ach so! Oh Gott, sorry.
Es tut mir leid, der war nicht gut. Der war nicht gut. Der war nicht gut. Lass es mal weitermachen.
Der E-Tube ist der.
Ja.
Ja. Der zweite Teil.
Ja, wir haben noch auch einen anderen großen Start diese Woche. Mhm. Wir haben auch schon einige Videos dazu gemacht. Also zwei.
Aber eins Lenny, eins ich.
Ja.
Und jetzt musst du noch eins machen.
Ja, genau das hier ist jetzt mein Video dazu, quasi. The Acolyte ist diese Woche gestartet mit zwei Episoden auf Disney Plus, die große neue Star Wars-Serie, die 100 Jahre vor Episode 1 spielt, während der High Republic, während die Jedi und die Galaktische Republik noch die glorreichste Zeit überhaupt hatten und das Universum noch im Frieden badete.
Badet, ja. Warum nicht?
Ja, genau. Und genau in dieser Zeit spielt The Acolyte. Und da geht es im Prinzip um eine Mordserie an Jedi, die aufgeklärt werden müssen von einem Jedi-Meister und seiner
Crew.
Ja.
Seiner Jedi-Crew. Ich habe eine Kritik dazu veröffentlicht und habe ganz offen gesagt, also wir drei durften die ersten vier Folgen sehen und damit haben wir bereits die halbe Serie, also die halbe Staffel gesehen, weil es gibt nur 8 Folgen. Ja. Teilweise sind, also zwei der vier Folgen haben auch nur 30 Minuten Länge.
Ich habe das noch mal genau nachrecherchiert.
Ja.
Vorne dran ist ja immer noch mal ein Recap und hinten dran sind ganz viele Credits. Die kürzeste Folge ist quasi nur der Inhalt sind 27 Minuten.
Ja. Genau, das ist auch ein ganz großer Kritikpunkt von mir, genauso wie bei Kenobi, genauso wie bei Ahsoka und so weiter. Das hat, also die behandeln diese Serien teilweise wie Filme, weil es nie irgendwie mehr als einen Erzählstrang gibt oder zwei höchstens. Während ich halt wirklich finde, dass gerade so eine Serie wie Andor zeigt, die so ein bisschen mehr Fleisch hat, einfach mehr Storylines, mehr Figuren, mehr Sachen, die parallel passieren, dadurch fühlt sich so eine Serie wie Andor einfach ein bisschen reicher an, also so ein bisschen gehaltvoller. Das hier ist.
Es sind maximal zwei Handlungsstränge, die nebeneinander funktionieren. Also nebeneinander laufen, aber dann auch eigentlich gleichzeitig irgendwie ineinander laufen.
Aber sich halt auch um dieselbe Figur quasi drehen und um dasselbe Thema und um dasselbe.
Ja. Also was ich jetzt auf jeden Fall mit am spannendsten finde, ist, also Alper und ich, wir haben ja schon drüber geredet, wie wir das fanden, haben uns davor ausgetauscht. Lenny hat jetzt erst die Folgen geschaut und wir haben jetzt auch vor dem Podcast gesagt, Lenny, spoiler uns nicht, wie du es fandest, weil das finde ich auch sehr spannend.
Lass uns das anders aufziehen. Ich habe in meiner Kritik bereits genau erklärt, warum ich die Serie mau finde, obwohl ich fand, ne, das ist die absolute Kurzfassung, nach der ersten Folge war ich noch sehr optimistisch und hatte mega Bock drauf. Und dann vor allem so nach Folge 3 und 4 ist das bei mir wirklich so, ging es rapide bergab. Ich
finde vor allem Folge 3.
Deswegen, wenn mir jetzt nach den ersten beiden Folgen die Leute sagen, boah, also ich fand das überhaupt nicht schlecht, ich fand das mega, kann ich das vollkommen nachvollziehen, sage aber, okay, wartet mal bitte noch die nächsten zwei Folgen ab.
Ja.
Bei dir war ähnlich, oder? Du fandst sie, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser als ich.
Ich fand sie ein bisschen besser als du, aber gerade die dritte Folge, wo auch so die Motivation von wichtigen Figuren erklärt werden, da hat es für mich so Abschied genommen von einer guten Serie, weil ich finde, so die Motivation, wie es dahin kommt, das ist.
Ja.
Das ist krass. Das ist eine sehr plötzliche Änderung.
Ja, das stimmt. Lenny.
Ja.
Wie fandst du die ersten vier Folgen?
Ich dachte, soll ich noch irgendwie aufziehen? Wollt ihr raten?
Stimmt, wir wollten raten, ne?
Wollt ihr
so, raten?
Ja.
Raten. Ich glaube, Lenny fand die besser als wir beide.
Ich glaube, Lenny fand die
beste Star Wars-Serie aller Zeiten.
Das ist eigentlich bei jeder Star Wars-Serie.
Ich glaube, Lenny fand die auch nicht so gut.
Bin gespannt.
Ja. Wie kann ich jetzt hier einen Spannungsbogen aufbauen? Du.
Hau einfach raus.
Ich sag mal so, der Alpha, der hat hier recht. Der hat.
Ja, fand's besser als wir.
Ich fand die. Okay. Also ich muss ehrlich sagen, ich war sehr angetan nach der ersten Folge. Ich mag das Setting einfach wirklich sehr, sehr gerne, weil ich auch die High Republic Romane gelesen habe. Die Comics nicht, aber die Romane. Und ich bin einfach ein riesiger Fan von der Welt. Natürlich entfernt sich The Acolyte jetzt auch wieder sehr stark von den Romanen. Also auch wieder 200 Jahre bis 100 Jahre von den Romanen. Und hat dadurch auch wieder ein bisschen mehr Freiraum und alles Mögliche. Aber es hat sehr viele Anleihen von den Büchern auch drin. Einfach von dem Look, von der Welt. Und ich finde, das ist sehr toll, einfach diese neue Welt von Star Wars zu sehen. Auch wenn das hast du ja auch in deiner Kritik gesagt, wenn es immer noch ein sehr unmutiger Schritt ist, nicht einfach, weiß ich nicht, in die Old Republic zu gehen.
Mhm. Ja, Episode 1 ist ja quasi eine Spuckweite.
Ja, wirklich.
Aber wie alt ist Vernestra Rowe? Das ist ja eine Figur aus den Büchern, um die sich ja auch sehr viele Bücher drehen. Aus
ja, die ist anscheinend sehr, sehr alt. Die ist, also die hat in den...
Ey, guck mal, sie ist ja auch grün. Und Yoda ist auch grün. Ja. Deshalb vielleicht steht Yoda grün in Star Wars für alt.
Ja,
ja, also sie kommt halt in den Comics auch sehr viel vor. Mhm. Aber ich habe mich sehr gefreut, sie wiederzusehen.
Aber kam die auch in den Büchern vor, die du gelesen hast?
In den Büchern, die ich gelesen habe, nicht. Ich habe aber auch ein paar ausgelassen.
Aber die du gelesen hast, ist quasi so der Anfang von der.
Genau, das ist der Anfang ja. Beziehungsweise von diesem Ereignis.
Weil dieser Zeitraum der Katastrophe. Der High Republic ist ja auch relativ lang.
Ja, also er ist immer noch relativ kurz, also es sind nur 400 ja. Jahre so ungefähr. Es fängt ja 500 vor der Schlacht von Yavin an.
Ja.
Und es geht so. Es ist
nicht ja, aber so extrem. Die muss wirklich so 100 gewesen sein. Also geboren ist sie 248 ja. vor der Schlacht von Yavin.
Das heißt, die ist über 100 auf jeden Fall zur Zeit von The Acolyte.
Ungefähr 120 oder sowas müsste ja. sie ja. doch sein, oder? Bin mir gerade nicht sicher. 110, 110.
Und sie kannte Saul ja auch schon, hat sie auch gesagt, als jungen Padawan noch. Ja. Und der ist ja auch nicht der Jüngste
ja.
da drin. Auf jeden Fall finde ich vor allem den Cast eigentlich sehr gut. Also ich finde, die schauspielerische Leistung ist vor allem von Amanda Stanberg, finde ich die richtig, richtig gut.
Die Hauptdarstellerin, ja.
Genau, und ich finde, vom Grundprinzip her fand ich es nach der ersten Folge richtig, richtig stark. Mhm. Und da hatte ich richtig Bock. Und dann nimmt es so mit der zweiten wieder ab. Und dann mit der dritten, ich hatte Spaß mit der dritten. Ich muss ehrlich sagen, ja? ich mochte die dritte Folge, auch wenn ich diesen inhaltlichen die dritte Folge habt ihr noch nicht gesehen, die kommt erst nächste Woche raus. Aber können wir einfach mal kurz darüber reden, dass ich finde, dass jetzt das Problem einsetzt, dass diese Serie wöchentlich erscheint. Mhm. Nämlich, ich bin mir sehr sicher, dass mit der dritten Folge, weil die nur einzeln erscheinen wird, sehr viele Leute abschalten. Ich glaube, das hat so sehr viel Potenzial dafür, dass Leute abschalten.
Ich glaube, die dritte wird so eine Lieben- oder Hassen-Geschichte sein. Ja. Ich glaube, entweder liebt man das und feiert es wirklich sehr oder man hasst es wie die Pest.
Ja, also es ist eine Folge, in der sehr viele Hintergrundinfos geklärt werden. Ja. Und ich glaube, wie Alper gesagt hat, entweder du magst es oder du hast es.
Aber fandst du das nicht krass? Also ich spoilere es nicht, ich deute nur an, so dieser krassen Catch dann mit dem Brand zum Beispiel. Ich fand, das kam so plötzlich, so aus dem Nichts.
Ja.
Und das hat mich so richtig ja, abgeschreckt.
Ja, das habe ich auch so. Ich hätte mir das auch ein bisschen besser erklärt gewünscht. Aber ich muss aber einfach sagen, ich bin einfach ein Sucker für dieses gesamte Worldbuilding davon. Ich bin ein riesiger Fan von diesem neuen Planeten, von allen Planeten, die da etabliert werden. Und auch alleine so Details, wie dass die Schiffe so viel mehr Hochglanz aussehen und auch so ein richtig cooleres Innendesign hatten. Oder auch, dass man, es gibt einen Star Wars Steamer. York, eine der Figuren, hat seine Klamotten gesteamt einfach.
Und aber wir hatten ja schon eine Bügelszene in Star Wars Episode 8.
Ja. Ja, stimmt. Stimmt. Oh ja.
Also ich bin großer Bügel-Fan, aber
Nicht bei Star Wars.
Ich frage mal ganz offen raus. Sollen wir einen Spoiler-Talk machen oder nicht? Und wenn wir einen Spoiler-Talk machen.
Stimmt ab, bitte.
Wenn wir einen Spoiler-Talk jetzt machen, beschränken wir uns dann auf die ersten 12 Folgen. Ja, weil ich glaube, Folge 3 und 4 wäre jetzt super assi.
Das wäre
jetzt
super assi.
Ja. Wir werden auch sowieso noch mal drüber sprechen, über die ganze Serie, wenn die gelaufen ist. Wenn wir alle 8 Folgen gesehen haben. Ich glaube, das ergibt sowieso am meisten Sinn. Und da werden wir dann noch mal so richtig tief reingehen und mit Spoilern.
Aktuell ist ja auch geplant, dass wir halt noch mal eine richtige Kritik zum Ende der Serie machen. Mal gucken, ob wir das auch wirklich durchziehen. Ich bin auf jeden Fall auch gefesselt. Ich will wissen, wie es weitergeht, was es mit bestimmten Mysterien darin auf sich hat und so weiter und so fort.
Ja, weil das kann die Serie echt gut.
Ja.
Ja, das ist so Erwartungen aufbauen, halt so kleine
auch,
Mysterien. Das
ist halt auch dieser
und
dieses CSI erzählen.
Ich habe jetzt schon sehr viel Negatives gesagt. Ich muss aber sagen, mir haben die Kampfsequenzen extrem gut
total gefallen. Ja. Mir auch. Also ich finde aber dieses NCIS-mäßige, das hatte ich auch anfangs dann befürchtet, aber ich finde, es nimmt halt auch sehr schnell ab, weil der Fall ist ja eigentlich klar. Du hast ja beide, du hast beide Seiten beleuchtet und so. Und ich glaube, das nimmt auch jetzt so spätestens ab der Hälfte der Serie ist das auch
abgeklärt. Ja, es ist ab, auf jeden Fall. Also, ich meine, dieses NCIS-CSI-Ding ist ja vor allem Folge 2.
Ja, genau.
Da kommt das ja vor allem drin.
So, weil da dieser gesamte Fall noch nicht so genau klar ist und man das noch nicht so genau etabliert hat. Aber ja, also ich sehe es auf jeden Fall. Und
also viele online sagen jetzt auch sowas, damit ist Star Wars jetzt endgültig gestorben, Disney hat alles verbockt und so weiter. Ich würde das bei weitem nicht so dramatisch sehen. Ich persönlich finde aber dennoch, dass die Serie nicht besonders gut geschrieben ist. Und das habe ich in meiner Kritik bereits ausgeführt. Die Gründe dafür, ohne Spoiler, also da sollten die Leute gerne auch mal reingucken.
Vor allem, ich finde, bei Star Wars, was schon immer so ist, gab richtig geile Sachen und es gab auch richtig beschissene Sachen. Komplett über die ganze Laufzeit.
Ja, voll. Definitiv.
So, also es gibt ja auch zum Beispiel, es gibt ja extrem geile Spiele, wie zum Beispiel Shadow Survivor oder hier eins meiner Lieblings ist
Egos Star Wars.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das ist geil.
Wie heißt es? Empire at War.
Empire at War, das ist super.
Ein absolutes Lieblingsspiel. Aber es gibt halt auch so Grütze-Spiele. Und das Gleiche gibt es mit den Comics, mit den Büchern und auch mit den Filmen.
Ich meine, als Episode 6 erschien damals, haben auch viele gesagt, Ewoks machen Star Wars kaputt und so weiter. Aber es ist halt, es wird immer Aufs und Ups und Downs geben. Es gibt Leute, die sind mit den Prequel-Filmen aufgewachsen und lieben die über alles, während andere Leute, wie auch ich zum Beispiel, Episode 1 schon immer gehasst haben. Es ist halt,
bist du ein Engel, Alper?
Bitte?
Bist du ein Engel? Bist du ein Engel?
Ja, es ist auch, ich habe auch das Gefühl, ich bin der Einzige, der sich immer wieder lustig macht über diesen Anakin Skywalker Rucksack. Diesen Leder-Rucksack. Ich finde den so albern. Es gibt auch hier in. Es gibt
Dude, auch, was ich lustig über den Namen seiner Mutter.
Schmie! Ja, und ich bin wirklich nicht so begeistert von die Acolyte, muss ich ganz ehrlich sein. Es beschränkt sich vor allem auch, so toll Amandla Stenberg auch ist, ich finde ihre Figur bleibt extrem dünn und eindimensional.
Und sie heißt übrigens wirklich Amandla.
Ja.
Das finde ich auch funny. Ja. Also ich glaube, bei mir ist auch ein großer Teil, der die Inszenierung am meisten abfeiert und generell das Worldbuilding anstatt die ganzen Stories. Denn ich finde, diese Serie sieht wirklich besser aus als Ahsoka. Ja, hier ist wirklich auch sehr viele practical Sachen. Wirklich also die Designs der Raumschiffe und auch nochmal den Jedi-Orden da zu sehen auf Coruscant. Also ich finde, optisch macht die sehr viel her.
Also Disney hat halt auf jeden Fall mehr Geld in diese Serie gepumpt und das merkt man. Und die hat das Budget, das ein Kenobi auch schon hätte haben
müssen. Genau, aber ist trotzdem nicht auf Andor-Niveau. Also das muss man auch mal sagen. Also Andor hat da optisch nochmal deutlich mehr hergemacht.
Aber Andor ist halt auch erzählerisch, ist dramaturgisch wirklich
Peak.
War wirklich um Längen dieser Serie voraus. Und ich finde, ich habe halt mein größtes Problem ist damit, wie es geschrieben ist und vor allem halt, dass dieser Writers Room 10 Autoren und Autorinnen hatte und trotzdem halt solche Drehbücher dabei rauskommen, die mich teilweise wirklich genervt haben.
Das kann ich voll verstehen.
Ja. Ich frage mich eigentlich, ob es bei Disney oder bei Lucasfilm irgend so eine Person gibt, die quasi so Star Wars Inneneinrichter ist und dann für die ganzen Sets dann immer sich so überlegt, ja, das ist jetzt hier so kanonkonform, das darf hier so rein oder dann die Sets einrichten. Weil ich glaube, mit allem, was produziert wird, das müssten ja mehrere Personen sein, weil das ist ja echt viel Arbeit.
Auf jeden Fall. Also, ja, das ist so, ich glaube, das ist schon anstrengend.
Das ist,
ich würde es gerne machen.
Ja, das ist ein Traumjob. Ich finde es aber auch schade, dass sie sich nicht trauen, den Jedi-Orden auch mal wirklich als richtig, als die echten Gegenspieler auch in dieser Serie zu inszenieren. Das ist alles so halbgar, finde ich.
Das ist halt auch so ein Ding der Bücher. Denn in den Büchern gibt es noch diese andere riesige Antagonistengruppe, nämlich die Nihil. Und die Nihil sind eine kriminelle Organisation, die Jedi auch wirklich als Antagonisten sehen und auch sind, die haben die Galaxie unterjocht und drücken denen praktisch nur eine Diktatur auf, denken die. Und
aber die sind ja trotzdem ziemlich evil dafür.
Ja, natürlich, die Nihil, die sind auch super evil, aber ich finde trotzdem, dass in den Büchern die Jedi auch deutlich mit mehr Graustufen gezeichnet werden, als es hier noch der Fall ist. Ja. Also wir haben hier so auch wirklich nur Momente, wo man so angedeutet wird, okay, die Jedi sind auch nicht so 100% richtig, weil dieser Moment, als sie auch verschleiert haben, dass es ein Attentat in den eigenen Reihen gegeben hat. Ja. Da sind die auch so, lass uns das nicht nach außen bringen, wo so der eine Moment mal gewesen ist, okay, vielleicht sind die Jedi auch nicht so zu 100% die Besten.
Ja, aber sobald es auch nur ansatzweise in diese Richtung geht, ziehen sie das sofort wieder zurück und kümmern sich auf jeden Fall direkt in der nächsten Szene darum, dass die Jedi ja im bestmöglichen Licht irgendwie dargestellt werden. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schade, dass die Serie da sich nicht traut, diesen letzten Schritt zu gehen.
Ja, wir wollen eigentlich die. Kennt das Video von Freddie Wong?
Nee.
Wie hieß das? Asshole Jedis?
Nee. Nee.
Kennt ihr das?
Nee. Mhm.
Das ist sau witzig. Das war Freddy Wong, der macht eigentlich gar nichts mehr. Der hat früher immer so viele
Visual Effects Videos.
Genau,
Visual Corridor Effects Digital. Videos. Das ist das doch, oder?
Nee, das ist was anderes.
Nee, warte, die hat einen anderen Namen. Die haben doch auch Videogame High School gemacht.
Genau,
Video Game High School.
Ja. Der hat so zur Anfangszeit von YouTube sehr viele so Effektvideos gemacht. Und ich glaube, das heißt Jedi A-Holes.
Ja.
Und da sind halt zwei so richtige Duschbags, die dann durch, keine Ahnung, Kalifornien durchrennen und dann mit einem Lichtschwert dann so die Briefkästen das zum Beispiel so abschlagen. Ja, oder an kleine Kinder Lichtschwerter geben, dass die sich gegenseitig feinden und umbringen.
Ja. Rocket Jump ist es, glaube ich, was ich meine.
Ah, ja.
Also der hat halt eine VFX-Company und das war. Glaube ich, Rocket Jump.
Wir wollen die Jedi A-Holes.
Wir wollen die Jedi. Ja, wollen
Wobei
wir.
Ich finde auch, dass die Figur Yord hier auch so in so eine Richtung geht.
Ja.
So jemand, der so sehr bürokratisch, sehr bedacht ist auf die Regeln, dass alles so eingehalten wird. Und es wird ja auch so, er wird ja in der Serie auch so dargestellt, dass er vielleicht ein bisschen zu sehr einen Stock im Arsch hat.
Ja, ja, und das Ganze angeht. Ein bisschen zu sehr fühlt. Oh. Also,
ich vor allem wird er nicht eingeführt. So komplett oberkörperfrei, wie er sich
Er hat noch einen Moment vorher.
Aber es ist einer der ersten Momente von ihm.
Ja.
Ich finde auch, was ich nochmal unbedingt ankreiden möchte, ist diese Anbiederung an die Skywalker-Saga. Also, es ist ja eigentlich eine Serie, die fernab von der Skywalker-Saga spielt. Mhm. Aber dann kommen halt Momente, wo dann natürlich gesagt wird: Ja, ich hab ein ganz mieses Gefühl hier. Und wo du dann so bist, warum musst du das hier auch noch einbinden? Also es hat nichts gebracht, das noch mit einzubinden.
Ja.
Das einen dann natürlich noch mal total rauswirft.
Ja, naja, warten wir mal ab. Es kommen ja noch 4 Folgen. Ich habe ja auch noch definitiv nicht mein finales Urteil irgendwie gebildet. Ich bin noch sehr gespannt auf die nächsten 4 Folgen und dann schauen wir mal.
Das ist halt auch nicht mehr so lang, ne?
Nee, es sind halt nur 4 Folgen. Die Hälfte haben wir jetzt durch.
Und vor allem, wir müssen jetzt ja 3 Wochen auf die nächste warten. Nee, eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen.
Das ist halt aber auch halt die Sache, ne? Also ich kann nicht fassen, dass wir jetzt schon wieder die Hälfte auserzählt haben.
Ja.
Dass es das jetzt war und das so aber viel kann da jetzt auch nicht
sein. Das war bei Ahsoka genau das Gleiche.
Ja.
Aber ich finde, also, aber das Ding ist, die Serien ziehen dann ja zum Schluss dann immer nochmal total an. Da passiert dann das meiste wirklich zum Schluss. Ja. Aber du hättest das ja auch wirklich über eine gesamte Serie verteilen können, anstatt zum Schluss wirklich nochmal komplett hier mit Vollspeed da durchzurasen.
Ja.
Aber eine Sache, die mich wirklich gestört hat, über die möchte ich noch kurz reden. Auch wenn ich gesagt habe, dass ich diese Serie optisch wirklich echt gut finde. Mhm. Es gibt ein Make-up, beziehungsweise ein Kostüm, was ich fürchterlich finde, von Torben, der meditiert. Und ist eigentlich, wenn man in Folge 3 wird dann nochmal gezeigt, wie er jünger ausgesehen hat. Und in Folge 2 sieht man, wie er meditiert. Und er hat, glaube ich, den fakesten Bart, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Das sieht wirklich fürchterlich kacke aus. Also,
echtes Cosplay.
Es sieht wirklich aus wie so ein YouTube-Sketch.
Ja. Weißt du was? Du kannst dich aber freuen. Der Schauspieler heißt Dean Charles Chapman und der kommt in Game of Thrones in gleich 2 Rollen vor.
Hat er da einen besseren Bart?
Gar keinen Bart.
Gar keinen.
Ja, so gefällt er mir am meisten.
Ja.
So gefällt er mir am meisten.
Ja. Ja. Und in Dunkirk spielt er auch mit.
Ja.
Ja.
Interessant. Und Harry Styles spielt auch in Dunkirk mit.
Das stimmt.
Vielleicht bei in Star Wars, wer weiß es.
Wer weiß das schon.
Ja, es hat mir super viel Spaß gemacht mit euch beiden. Und dann sehen wir oder hören wir uns spätestens nächste Woche wieder. Vielleicht.
Freitag um 17 Uhr.
Genau. Und folgt uns auf Spotify, gibt uns eine gute Bewertung. Das hilft diesem Podcast hier sehr. Und genau, bis dann.
Bala Mogulis.
Tschüssi. Bala Duheris.
Yay.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Hosts der Folge: Lennart Schmitz, Jonas Ressel, Alper Katurfan. Redaktion: Jonas Ressel. Aufnahme und Schnitt: Tui Lündo.
Die Funk Podcast-Empfehlung:
Epizentrum. Stories mit Epilepsie.
Du hattest eben einen Anfall auf der Autobahn.
Und deswegen hast du jetzt einen Penis auf dem Arm.
Bitte keinen Stock zwischen die Zähne stecken, wenn ihr eure Finger behalten wollt.
Hi, ich bin Sophia, bin 27 Jahre alt und seit 7 Jahren Epileptikerin. Das heißt, ich kenne den Alltag mit und ohne Anfälle und kann einen Einblick in diese Krankheit verschaffen. Denn nicht jeder Epileptiker fällt krampfend auf den Boden. Wie sehen meine Anfälle aus? Schränkt Epilepsie mein normales Leben ein? Und wie skurril können Situationen im Alltag eigentlich werden? Das erzähle ich euch alle 2 Wochen im Epizentrum.
Das war ein Podcast von Funk.